Der FC Bayern, er verliert und Dortmund gewinnt. Könnte es etwa sein, dass wir doch nochmal einen Meisterschaftskampf bekommen? Naja, wir wollen es besprechen, den 19. Spieltag in der Bundesliga der Männer. Jetzt hier mit Juli Klostermann vom Tagesspiegel und Jonas Friedrich, den kennt ihr natürlich von Amazon Prime und von Sky. Und los geht's.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Wir werden ganz vorsichtig sein, was wir heute sagen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass Juli Klostermann mal wieder hier ist. Juli, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei bin.
Und außerdem mit dabei Jonas Friedrich, bekannte Stimme aus Funk und Fernsehen, möchte ich fast sagen. Jonas, wie schön, dass du dir Zeit nimmst.
Guten Morgen, hallo zusammen.
Wir wollen direkt in den Spieltag reinstarten. Wir haben heute ein straffes Programm vor uns und gehen direkt zu Union Berlin und dem Auswärtsspiel von Borussia Dortmund. Schwere Aufgabe für den BVB, aber man muss sagen, wie eigentlich fast immer, die kleine Ausnahme war Tottenham. Du warst vor Ort, Jonas, unter der Woche 0-2. Wie fast immer löst der BVB seine schweren Aufgaben. Diesmal durch einen verwandelten Strafstoß in der 10. Minute durch Emre Can. Dann köpft Nico Schlotterbeck in der 54. Minute eine Ecke zum 2-0 ins Tor und hinten raus kann sogar noch Maximilian Bayer das 3-0 erzielen. Also ist es am Ende, Jonas, ja, mal wieder eine souveräne Leistung nach einer der seltenen unsouveränen Leistungen, nämlich nach dem Champions-League-Spiel. Nachdem du den BVB jetzt quasi doppelt gesehen hast, wie bewertest du denn dieses leichte Hin und Her?
Anders. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich positiv überrascht bin von der Reaktion Borussia Dortmunds, weil ich eben nicht finde, dass Tottenham der Aussetzer war, sondern in einem größeren Zusammenhang Dortmund lang kein gutes Spiel mehr gemacht hat oder länger. Also Tottenham kam ja nicht überraschend. Wenn man St. Pauli gesehen hat in der Woche zuvor, wenn man die Spiele in Frankfurt gesehen hat zuvor, also dann war diese viel gelobte Stabilität, die Borussia Dortmund über weite Strecken der Hinrunde hatte, die war ja nicht mehr da. Wir können das jetzt an diversen Themen festmachen. Stellvertretend könnte man zum Beispiel sagen, dass Nico Schlotterbeck gegen St. Pauli eins der schlechtesten Spiele seiner Dortmunder Zeit gemacht hat und in Tottenham gleich nochmal eins drangehängt hat in London. Und insofern ist sozusagen einfach nur relativierend, dass die Spurs-Pleite eine mit einer gefühlten Ansage war. Die kam mit klaren Vorzeichen und nicht völlig überraschend. Überraschend finde ich tatsächlich, wie stark Dortmund jetzt darauf reagiert hat, weil ich fand, dass das ein total kritisches Spiel war. Das war eine Sollbruchstelle. Das war alles nicht so gut unter der Woche. Und die Gefühlslage bei Dortmund war brisant. Große Selbstzweifel. Vieles wurde in Frage gestellt, auch zu Recht. Und das war dann eine reife Leistung. Also es war sehr erwachsen und hätte schief gehen können, ist es aber nicht, weil Borussia Dortmund auf einmal wieder ja zu dem Modus gefunden hat, der über weite Strecken der Saison ja den BVB auszeichnet. Union letztlich chancenlos. Also die hatten eine gute Phase so ab, sagen wir mal so 20, 25 Minuten bis zur Pause, aber so richtig eng im wirklichen Sinne war es ja nicht. Will heißen, Borussia Dortmund hat kernig gespielt, hat auch noch vernünftigen Fußball gespielt mit der Fabio Silva-Girassi-Kombination, die auf jeden Fall eine ist. Ansonsten ja weitgehend überraschungsfrei mit einem Bellingham, das würde ich noch erwähnen wollen, der vielleicht sein bislang bestes Spiel gemacht hat. Mhm. Der kommt, also das wäre zumindest so ein zartes Anzeichen, da geht ein bisschen was auf. Und ansonsten halt einfach es war so ein Emre Can-Spiel, der ganz simpel und gut gespielt hat und letztlich Union ein bisschen in der eigenen Disziplin geschlagen hat. Dortmund war einfach unioniger als Union und hat diesen, ich sag mal, in den simplen Tugenden des Spiels war Dortmund einfach besser. Und das hat sich dann über 90 Minuten durchgedrückt mit diversen Positivgeschichten, die es dann auch noch gab. Bellingham schon angerissen, Can, Schlotterbeck wieder gut und tolles Tor Maxi Bayer, der auch dringend ein positives Erlebnis wieder brauchte. Das ist es vielleicht. Insofern, das würde ich sagen, ist jetzt so die Miniatur Borussia Dortmund. Ganz kritisches Spiel, überraschend souverän und gut überstanden.
Wobei man auch sagen könnte, also ich verstehe, woher die fehlende Überraschung bei dir kommt, dass es eben unter der Woche mal einen Rückschritt gab. Aber Juli, man könnte ja auch sagen, also 42 Punkte nach 19 Spielen, die Ausbeute war ja bisher nie das Problem vom BVB. Und genau solche Spiele hat ihnen ja Niko Kovac beigebracht. Sie stolpern nicht mehr so oft. Also wie hat dir denn Dortmund gefallen, auch so ein bisschen mit der These reinstarten, die Jonas ja gerade gebracht hat, dass der BVB gespielt hat wie Union so ein bisschen. Also sie wurden unionisiert, die Berliner.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich das Spiel unter der Woche nicht gesehen habe. Ich habe dann das Ergebnis gesehen und war auch überrascht, weil ich es auch so nicht erwartet hätte. Ich würde mich eigentlich anschließen. Ich würde auch sagen, dass Dortmund die Stärken von Union sehr gut gematcht hat. Ob man das als Dortmund-Fan so positiv, diese Entwicklung wahrnimmt, weiß ich nicht. Auch so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu BVB. Man kriegt natürlich mit, dass die Kritik enorm groß ist, eigentlich auch schon vielleicht die ganze Saison über, dafür, dass es so gut läuft, zumindest in der Bundesliga, weil da halt diese grundsolide Defensive zumindest in den meisten Spielen ausreicht, eben gepaart mit der offensiven Klasse, die dann schon noch rumläuft. Ich kann aber natürlich verstehen, dass es spielerisch, also ja, Dortmund spielt jetzt spielerisch nicht die Sterne vom Himmel. Andererseits kann ich mich persönlich, um ehrlich zu sein, nicht an einen so stabilen BVB erinnern. Genau das war oft das Problem, dass sie solche Spiele wie gegen Union nicht so angehen. Und an der alten Försterei 3-0 zu gewinnen, ist jetzt nicht was irgendwie jede Mannschaft so oft macht. Also das ist ja schon kein leichtes Pflaster. Von daher, klar ist der Spielstil ausbaufähig, aber vielleicht muss man sich auch einfach darauf besinnen, wie gut es in der Bundesliga läuft. Zumal ich auch so ein bisschen zumindest die Kaderqualität in Frage stellen würde, wie viel Kovac wirklich da rausholen kann, als das, was er eben gerade tut.
Das ist genau der holt alles daraus. Da bin ich mir 100% sicher. Die Mannschaft ist, ich würde sie sogar in den Punkten als overperformant eher einschätzen. Das ist eine lange Geschichte, also wie es dazu kam. Das hat viel mit ein paar schiefgegangenen Einkäufen, teuren Einkäufen und Personalplanung zu tun. Aber aus dem, wie die Mannschaft so zusammengestellt ist, das ist echt top, was der Niko Kovac da macht. Es ist halt sozusagen, der Kontext für mich ist einfach nur ein bisschen ein größerer im Sinne von, wir könnten auch schon vor Weihnachten gucken. Also da kommst du gerade noch so gegen Gladbach irgendwie in die Weihnachtspause, sonst wäre es dort auch echt schon, es war immer eng. Und es gibt ja das Gesetz der großen Zahlen. Dortmund hat in schöner Regelmäßigkeit die engen Spiele einfach auf die eigene Seite gezogen. Und irgendwann mal geht das rüber. Und irgendwann mal kommt dann eine Phase, wenn du das nicht änderst, dann verlierst du halt die engen Spiele. Insofern war Union einfach überraschend positiv, weil das war das erste wirklich souveräne Spiel seit Wochen. Letztlich, die haben in Frankfurt 3 Stück bekommen. Die haben gegen St. Pauli wohlgemerkt in Führung 2 Gegentore bekommen und haben das vermissen lassen, was sie eigentlich auszeichnet, und hatten große, einfach echt große Themen. Und das war jetzt gegen Union das erste Mal nicht der Fall. Das ist einfach nur mein Punkt. Mhm. Erwartungshaltung ist eine alte Diskussion. Das wird sich in Dortmund natürlich, kannst du das niemandem erklären und verkaufen, dass halt mehr nicht drin ist. Der Anspruch, der Wunsch wird immer sein und der Antrieb, doch um Himmels Willen ein Top-Club zu sein. mit dem Potenzial, halt irgendwann mal auch mal wieder ein Ding, einen Titel zu gewinnen und in der Champions League möglicherweise sehr weit zu kommen. Deswegen ist das, das macht es nicht leichter. Realistisch sehe ich es genauso wie du. Mit dieser Mannschaft ist das eine Top-Leistung und so eine richtige Mentalitätsfrage hat man ja schon ewig nicht mehr gestellt. Also, aber es ist, sie spielen nicht, die können spielen oder können nur selten die Sterne vom Himmel spielen, weil dafür letztlich so richtige Weltklasse-Leute im klaren Sinne, die es halt früher sozusagen gab, die sind rar und gibt es vielleicht in dem Maß auch einfach nicht mehr beim BVB.
Ja, aber wenn jetzt diese Kombination aus Guirassy und Silva und ich finde als Dritten dazu Bayer auch extrem wichtig, weil der nochmal so die Tiefe schaffen kann und einfach jeden Lauf macht, der gemacht werden muss, das könnte schon was sein. Also das hat mir schon sehr gut gefallen und, ja, und gleichzeitig war es auch wirklich defensiv ultra stabil, also 4 Schüsse nur zugelassen in der zweiten Hälfte. Es war quasi keine Frage, dass das Dortmund über die Zeit bringen würde, dieses Spiel. Wirklich sehr, sehr gut gespielt und man ist auch gut damit zurechtgekommen, dass ja Union eigentlich vieles gut gemacht hat. Also wir haben jetzt viel über den BVB gesprochen, die Berliner Seite des Spiels ist ja, man hat eigentlich das aufs Feld gebracht, was es braucht, um einen solchen Gegner zu besiegen, inklusive eines sehr hohen, sehr aggressiven Pressings. Also Union hatte einen Passive per Defensive Action Wert von 6,95. Das ist extrem wenig. Das heißt, Dortmund konnte nur 7 Pässe gerundet spielen, bevor es die erste Defensivaktion von Union gab. Also der von Dortmund ist fast doppelt so hoch. Das heißt, Union ist sehr hoch angelaufen. Sie haben im Grunde so ein bisschen ihren Bayern-Spielplan nochmal gespiegelt oder beziehungsweise nochmal angewendet, jetzt auch auf Dortmund. Aber was hat der BVB anders gemacht als Bayern? Bayern hat die ganze Zeit versucht, sich trotzdem durchzuspielen, gerne auch durchs Zentrum. Der BVB hat im Zweifel das Ding einfach mal lange nach vorne geschlagen und hat da dann aber mit der eben von dir angesprochenen Kernigkeit, Jonas, dann die zweiten Bälle auch gewonnen, die Bälle festgemacht und daraus dann Chancen kreiert. Und das führt halt auch zu dem Befund, für Union ist ja sowieso nichts passiert. Also in der Tabelle steht man absolut fantastisch da und man muss ja auch sagen, es ist die erste Niederlage seit Ewigkeiten für Union. Die sind jetzt zwar immer nur mit Unentschieden gestartet in dieses neue Jahr hinein, aber da waren ja auch sehr, sehr gute Spiele mit dabei. Aber für Union führt das eben zu dem Befund, ja, sie haben eigentlich auch kein schlechtes Spiel gemacht und waren dennoch klar unterlegen. Und ich weiß nicht, Juli, du sitzt ja mit dem Tagesspiel auch Spiegel noch ein bisschen näher dran an Union. Würdest du sagen, das ist auch so die Sicht, die Union auf dieses Spiel haben sollte?
Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, als Union würde ich dann Strich drunter machen und sagen, das sind nicht die Spiele, die man gewinnen muss. Klar, wenn man mal Glück hat und Dortmund eben vielleicht nicht so einen guten Tag erwischt oder viel läuft, dann können die auch in der alten Försterei natürlich punkten. Aber wie du es gesagt hast, ich habe das jetzt auch nicht als Spiel gesehen, wo Union sich danach Sorgen machen muss. Ich glaube, das wird für Union einfach eine ganz entspannte Saison, die im Mittelfeld vielleicht austrudelt. Mal gucken, also wenn sie die nächsten Spiele dann doch noch vielleicht den einen oder anderen von oben ärgern, dann warum schielen sie nicht nochmal nach Europa? Aber vielleicht braucht man dann da doch das ein oder andere spielerische Element, wenn man mal ein bisschen Kritik hier einwerfen kann. Aber ansonsten macht Union das, was sie machen müssen. Und ich meine dafür, wie sie viele und im Echtsein auch ich vor der Saison erwartet haben, spielen sie mal wieder genau das, was man von Union kennt und machen ihre Sachen gut. Und das reicht halt in der Bundesliga, um nicht irgendwie in Abstiegsgefahr zu geraten. Und ich glaube, damit sind auch alle zufrieden in Köpenick.
Und das ist ja auch gar nicht so unspielerisch. Also ich weiß schon, woher dieser Vorwurf kommt, gerade bei Leuten, die Union nicht so oft sehen. Also ist jetzt bei dir nicht der Fall. Aber das, weil es eben ist ein einfacherer Fußball, als ihn halt viele andere spielen. Aber ich finde schon, dass Union in den Phasen, wo der BVB, der hatte ja auch wieder seine Phasen, so nach dem 2:0 würde ich sagen, da hat der BVB erstmal abgewartet und hat gesagt, okay, gut, jetzt schauen wir mal, was ihr so macht. Und dann werden wir trotzdem unsere Chancen draus machen. Und da schafft es eigentlich Union inzwischen echt ganz gut, immer so mit so einem kontrollierten Ballbesitz ins Angriffsdrittel zu kommen. Die Frage ist dann, was machen sie dort dann mit dem Ballbesitz? Da ist halt, wenn Ilic nicht einen guten Tag hat, der hatte die größte Chance, hat die vergeben nach Flanke von Haberer. Wenn ihnen jemand fehlt, der so ein bisschen wuseln kann zwischen den Linien, das an einem guten Tag ist es Jong. Wenn sie es irgendwie schaffen, hinter die Linie zu kommen, Ansa und Köhn sind das, die das, nee, nicht Köhn, Entschuldigung, aber Ansa ist da vor allem derjenige, der das gerne mal schafft. dann können sie Chancen rausspielen. Aber das hat halt gegen den BVB alles nicht geklappt, weil die einfach sehr gut verteidigt haben. Also Riasson und Svensson haben ja auch beide ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht auf beiden Seiten. Und wenn man weiß, dass Union eben gerne über die Flügel kommt, dann ist ihnen schon mal was Wichtiges genommen. Plus die Standards waren auch diesmal nicht so gut, wie man schon kennt. Einen Late-Kopfball gab es, der war ein bisschen knapper, aber ansonsten nichts. Aber deswegen, ich finde eigentlich, dass Union auch da eigentlich schon so kleinere Schritte macht nach vorne. Auch Alyosha Kämmlein gefällt mir wirklich ganz gut im Mittelfeld. Der hatte schon positive Ausreißer nach oben in der Saison. Und in dem Spiel war es halt am ehesten so, dass vielleicht in der letzten Kette diesmal Spieler nicht ihr normales Niveau erreicht haben. Also die Art und Weise, wie Querfeld sich vor dem Strafstoß verhält, also der dann verursacht wird, auch durchaus danach noch. Auch Frederik Rönno pariert zwar zweimal sehr gut, aber hat auch nicht die Präsenz, die man schon mal manchmal von ihm gesehen hat, wo er so alleine Spiele letztlich entschieden hat. Und ohne, dass das jetzt alles schlimm wäre, aber das gehört halt mit dazu, dass es halt erklärt, dass Union in dem Spiel für zu leicht befunden wurde und deswegen klar verloren hat. Ich glaube, das fasst doch ganz gut zusammen. Für die Berliner geht's jetzt dann zu Hoffenheim und dann spielt man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Also sollte es noch Richtung Europa gehen, Juli, da habe ich alle Unionerinnen und Unioner schon sehen, als du das gesagt hast, dann würde sich das jetzt entscheiden. Also gerade natürlich das Spiel gegen Frankfurt ist ja dann quasi ein direkter Tabellennachbar, den man dann da an der alten Försterei empfängt. Der BVB wiederum wird jetzt zu Hause gegen Inter versuchen, diese Champions League Saison positiv weiter zu gestalten und dann geht's gegen Heidenheim. Das ist natürlich auch ein schöner Doppelpack. Erst Inter Mailand und dann der erste FC Heidenheim. Dann blicken wir mal auf das Spiel, über das viel geredet wurde, denn es ist klar, es wird nicht die ungeschlagene Saison geben vom FC Bayern, wobei das ja auch ein bisschen vermessen ist, dass schon am 17., 15., 14. Spieltag zu prophezeien, nur weil Bayern sich bisher immer retten konnte, heißt es ja nicht, dass das immer der Fall ist. Überraschend ist dann aber vielleicht dann schon, dass man zu Hause verloren hat und das gegen einen FC Augsburg, der bisher jetzt auch nicht kräftestrotzend durch die Liga gekommen ist, aber er war hervorragend eingestellt auf den FC Bayern, der wiederum durch einige Verletzungen auch unorthodox aufstellen musste, also Alphonso Davies als Rechtsverteidiger zu sehen. Das war was, was wir vielleicht nicht so oft noch sehen werden, was man auch auf Grundlage dieses Spiels sagen kann. Ito war dann auf der anderen Seite und genau jener Ito, der macht in der 23. Minute nach einer Ecke von Ulisse dann noch das 1:0. Es scheint eigentlich schon so seinen Gang zu gehen für Bayern, aber immer wieder hat Augsburg kleinere Chancen. Die größte davon in der ersten Hälfte hat Fellhauer, die landet noch an der Latte, kurz vor der Pause. Und in der zweiten Hälfte, da spielt sich Augsburg richtig rein, geht dem FC Bayern mit hohem Pressing auf die Nerven und erst pariert Urbik noch richtig, richtig klasse gegen Claude Maurice in der 75. Minute. Direkt danach fliegt er allerdings an einer Ecke vorbei und Chavez kann per Hinterkopf das 1:1 erzielen. Der Gesichtsausdruck von ihm, als er sich umdreht und sieht, dass er gerade ein Tor gemacht hat, priceless, wie man so schön sagt. Und nur 5 Minuten später spielt Giannoulis einen Doppelpass mit Claude Maurice, kommt so an Joshua Kimmich vorbei, der inzwischen Rechtsverteidiger spielt, flankt flach in den Rückraum auf Masengo und der macht das 2:1. Und weil Juli Michael Olise dann in der 96. Minute seinen Schuss nur ans Lattenkreuz nagelt und nicht ins Tor, ist es eben tatsächlich die erste Niederlage für den FC Bayern, bei der man aber auch sagen muss, sie ist ganz gut erklärbar, oder?
Ja, also ich fand, selbst in der ersten Halbzeit hat Augsburg schon eigentlich grundsolide gemacht. Also sie haben sehr, sehr gut verteidigt in ihrem, ja, 5-4-1, was ja eigentlich die meiste Zeit, standen zwar natürlich tief und haben die Räume extrem oder versucht extrem eng zu machen, aber sind schon ja auch situativ immer mal wieder höher angelaufen. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich komplett hinten eingeigelt haben, finde ich. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich meine, man kann auch nach München fahren und sagen, wir gehen hier einfach Schadensbegrenzung und versuchen, nicht so hoch zu verlieren. Und das finde ich war schon von der Herangehensweise ganz spannend. Und Bayern hat sich eigentlich das ganze Spiel über zu viele Ungenauigkeiten erlaubt. Also ich finde, das Passspiel war sehr, sehr, ja, unpräzise. So viele kleine Fehler, die sich halt direkt aber dann drauf auswirken, weil sie ihr schnelles Spiel nicht aufziehen können. Über die Außen verhältnismäßig weniger Gefahr. Klar, also ab und zu sind schon auch Diaz und Olise durchgebrochen. Aber Augsburg hat es gut verteidigt und ist ja auch dann unglücklich durch den Standard überhaupt erst in den Rückstand geraten. Also es ist ja immer ein bisschen blöd, wenn man es eigentlich schafft, aus dem Spiel heraus alles zu verteidigen und dann durch eine Ecke dann ja doch am Ende hinten liegt. Aber auch davon haben sie sich nicht unterkriegen lassen. Und wie gesagt, sind aus der Halbzeit, finde ich, schon noch mal aktiver rausgekommen. Teilweise war es dann 5-3-2. also das finde ich schon, dass sie das gut hinbekommen haben und haben es natürlich immer wieder über Flanken versucht. Die sind schon auch nicht immer irgendwie bei den Mitspielern angekommen, aber ich fand auch bezeichnend die Wechsel eigentlich, dass Kompany hier schon gemerkt hat, okay, Augsburg wird stärker und man hat versucht, dann Kimmich einzuwechseln, der manchmal einen Rechtsverteidiger gespielt hat, manchmal hat Pavlovic irgendwie sich auf die Seite fallen lassen, weil Kimmich dann doch diesen Weg ins Zentrum gesucht hat. Und ich fand aber genau diese linke Seite von Augsburg eigentlich auch das ganze Spiel über so ein Unruhepol, also das Zusammenspiel von Claude Maurice und
Janulis?
Claude Maurice und Janulis, genau, danke. Hat ganz gut geklappt und so kommen sie dann zum zweiten Tor ja auch dazu. Das erste, hast du schon angesprochen, ist natürlich ein Fehler von Urbik. Wenn er rauskommt, dann muss er den Ball haben. Aber trotzdem fand ich auch, dass die Zuordnung bei der Ecke nicht gestimmt hat. Also es reicht irgendwie diese kurze Auftaktbewegung von den Augsburg-Spielern von hinten irgendwie ein Stück nach vorne sich zu bewegen. Und Chavez und Schlotterbeck, glaube ich auch, sind relativ frei eigentlich zum Kopfball bekommen, auch wenn natürlich dann Glück dabei ist, dass er ihm irgendwie, er fällt ihm ja fast auf den Rücken und dann irgendwie ins Tor. Aber das nimmt man da natürlich als Augsburg auch mit. Und auch danach haben sie ja nicht sich einfach nur hinten reingestellt und gesagt, okay, hier steht's 1-1 und wir begnügen uns mit dem Punkt und werfen irgendwie alles hinten rein, sondern haben immer wieder versucht, auch mit dem Ball Lösungen zu finden. Beim 2-1 sind dann die Bayern-Spieler einfach zu weit von den Augsburgern weg. Also ich glaube, Pavlovic lässt dann Claude Maurice viel zu viel Platz für diesen Doppelpass. Dadurch kommt Kimmich beim angesprochenen Janulis nicht hinterher. Und Musiala nimmt halt auch den Lauf im Zentrum von Masengo nicht auf. Dadurch ist der völlig frei irgendwie im Rückraum. Und ja, deshalb hat Augsburg, finde ich, mit diesen Grundtugenden, die sie beherrschen und die auch jedes Bundesliga-Team eigentlich auf den Platz bringen kann, also aggressiv, eng und kompakt verteidigen, ganz gut gemacht. Und Bayern hat halt nicht das Spiel gebracht, was sie bringen können. Aber ein bisschen Glück gehört auch dazu, wenn man in dieser Saison, glaube ich, in München gewinnen will als Augsburg.
Ja, aber gleichzeitig geht's eben nicht ohne Mut und ich fand's schon interessant zu sehen, wie variabel Augsburg in der Defensive war, also manchmal eben der ganz tiefe Block, du hast es beschrieben, wo sie auch wirklich gut daran waren, die entscheidenden Pässe zuzustellen, also sie haben schon viele Pässe zugelassen, aber das war eben so von links nach rechts vorm Strafraum, aber die in den Strafraum rein, die haben sie wirklich gut verhindert, ein bisschen hatte auch die Aktivität bei Bayern gefehlt, aber ich will jetzt nicht nur sagen, dass es war, weil Bayern nicht ans Maximum gekommen ist, Augsburg hat das schon gut gemacht und aber das immer wieder hohe Anlaufen zwischendurch, das war eben auch sehr, sehr gut und vor allem, das war sehr mutig, also da standen die nämlich hinten in der Restverteidigung 1-gegen-1, das heißt rein theoretisch ein langer Ball hätte da Diaz, Olise oder auch Kane in den Sprint geschickt, also Kane schickst du dann weniger in den Sprint, der legt dann eher ab, aber die anderen beiden kannst du ruhig mal in die Tiefe anspielen. Hat Bayern allerdings nicht gemacht und da bin ich mal gespannt drauf, ob das in Zukunft vielleicht hin und wieder anders sein wird, wenn Bayern mal einen solchen Tag hat, dass sie dann häufiger zum langen Ball greifen und vielleicht auch aus der hintersten Kette. Also Tah und Kim sind ja schon welche, die so einen Pass mal spielen können, aber die brauchen dafür immer so quasi den Pass vom Außenverteidiger nach innen und dann schlagen sie ihn direkt vor, wenn sie Platz dafür haben. Die machen das nicht von sich aus und Urbik war nicht gut bei seinen langen Bällen. Das fand ich, war so ein kleines, der Takeaway, wie man heutzutage sagt, so eine kleine Erkenntnis auf Bayern-Seite, da könnte man variabler sein und müsste das vielleicht auch dann manchmal mehr forcieren, denn Augsburg hat es nicht nur in der Anfangsphase gut gemacht, dass man hoch angelaufen ist, das haben schon viele Gegner in München gemacht, sondern immer wieder haben sie es geschafft, beim gegnerischen Abstoß hoch draufzustellen und dann auch letztlich Bayern da dann zu Fehlern zu zwingen und gerade in der zweiten Hälfte, so in der 65., 70. Minute ging das ja dann los, also der Ausgleich, egal wie er gefallen ist, der hat sich ja angekündigt und letztlich eigentlich auch der Rückstand und rein theoretisch kann Claude Maurice danach sogar noch das 3-1 machen, wenn alles perfekt läuft für Augsburg und das war so eine Phase, da stand Augsburg permanent hoch, Bayern hat es kein einziges Mal geschafft, wirklich gefährlich ins Angriffsdrittel zu kommen und da fand ich das schon interessant, dass man so sehr dem eigenen Fußball verhaftet ist, dass man nicht auch in so einer Situation mal sagt, wisst ihr was, jetzt chillt mal alle, jetzt tun wir mal so, als wäre es ein Anstoß, da spielen sie ja gerne mal den langen Ball auf Harry Kane und legen ab, so haben sie ja gegen Frankfurt dieses frühe Tor erzielt, zum Beispiel. Bin ich gespannt, ob das vielleicht mal anders sein wird in Zukunft, wenn Bayern sowas nochmal passiert. Wobei man auch sagen muss, es hätte natürlich auch trotzdem auch anders laufen können. Sie hatten ihre Möglichkeiten, also Diaz in der ersten Hälfte ist zweimal, glaube ich, eigentlich durch und kriegt dann aber keinen gefährlichen Abschluss hin. Dann war Finn Dahmen auch in manchen Szenen auch einfach gut zur Stelle und hat noch gute Dinge verhindert. Einmal auch so eine scharfe Hereingabe noch abgefangen, also hätte auch anders laufen können. Also ich will jetzt auch nicht sagen, Bayern richtig, richtig schlecht, aber halt interessant, dass sie mal so erwischt wurden. Ich finde das irgendwie schon einfach spannend zu sehen. Und dass sie es nicht geschafft haben, aus eigener Kraft, mit all den Problemen, die sie gerade haben, auch Kraft ist da ein Thema, das rumzureißen. Und ich bin gespannt, ob man vielleicht später in der Saison nochmal ein Spiel sieht, wo sie sich schwer tun und sie vielleicht dann Dinge ein bisschen anders machen. Und dann kommt das vielleicht hier von diesem Augsburg-Spiel her. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst.
Ja, total. Vor allem, weil, wie du angesprochen hast, ich finde, es gab schon in der ersten Halbzeit ja diese Aktion, gerade von Diaz, der ja öfter mal durchgebrochen ist. Und da hat man gesehen, dass es genau dann gefährlich wird, wenn halt Augsburg aufgerückt wird, weil sie eben nicht mehr in dieser kompakten, engen Reihung hinten stehen. Und dass man das dann nicht schafft auszunutzen, wirft natürlich schon irgendwie die Frage auf. Ich fand auch ganz spannend, dass Kane relativ unauffällig war für seine Verhältnisse und das auch unter anderem daran lag, dass Schlotterbeck ihn teilweise bis mit in die eigene Hälfte verfolgt hat. Mhm. Das heißt, also spricht ja auch dafür, dass es eben nicht stumpf irgendwie eine Fünferkette hinten drin stehen geblieben ist, sondern es dann auch sehr, sehr gut funktioniert hat, dass Cesiga eben eingerückt ist auf die Position. Von daher, hat einfach ist vieles aufgegangen, glaube ich, von dem, was sich Augsburg überlegt hat. Aber das ist ja auch eine Qualität.
Und es gibt ja auch einfach keine Position, auf der Augsburg dem FC Bayern unterlegen ist. Also,
den musstest du jetzt machen, ne?
Dass ihr den noch nicht gemacht habt, dann, also wenn ihr denn so, irgendeiner muss auch die einfachen Dinge machen. Ist es das Breakout-Spiel von Marcenko, frage ich mich. Der gilt als Top-Talent und potenzieller Publikumsliebling. Und ich habe jetzt nur Zusammenfassungswissen, muss ich fairerweise sagen. Wird an der Stelle auch nochmal ganz kurz auf Diaz verweisen und die Bayern hätten es klar machen können. Aber jetzt unabhängig davon, das Tor von Augsburg ist auch noch klasse rausgespielt. Marcenko, klar aufsteigende Tendenz, deswegen ist es vielleicht nicht das Breakout-Spiel, aber die Breakout-Phase, in der er jetzt endlich kommt, weil in der Hinrunde fand ich jetzt ehrlich gesagt immer, wenn ich Augsburg gesehen habe, habe ich jetzt irgendwie nie das gesehen, was andere in ihm gesehen haben. Hm. Vielleicht ist er das jetzt. Und kriegt Augsburg ein Trainerproblem, frage ich mich.
Inwiefern?
Das ist ja, wie das läuft in diesem Jahr beim FC Augsburg, ist ja lustig. Es ist ernst, aber zugleich einfach lustig. Mich freut es persönlich sehr für Manuel Baum, muss ich sagen. Mag den gern. Aber es ist so lustig, wenn man sich überlegt, woher der FC Augsburg eigentlich kommt, mit welcher Ambition er angetreten ist. Und jetzt haben wir da eigentlich einen klaren Übergangstrainer, der ursprünglich vielleicht mal ein, zwei Spiele machen sollte. Und drauf und dran ist, diesen ganzen Plan über den Haufen zu schmeißen und den Ursprungstrainerplan des FC Augsburg, das meine ich mit Luxusproblem, dahingehend, das wird nicht so einfach, den da dem jetzt zu sagen, wir haben da jetzt für die neue Saison unseren Wunschkandidaten, bin ich gespannt.
Ja, sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen entspannter. So überzeugend fand ich den FC Augsburg unter Manuel Baum bisher noch nicht. Und so.
Deswegen stelle ich sie als Frage.
Das ist ja wie Marcenko, auch bei Marcenko. Das kann natürlich sein, dass es das Breakout-Spiel war. Kann aber auch sein, dass andere Gegner im Mittelfeld ein bisschen besser zupacken. Also will jetzt nicht sagen, dass es an einem Spieler lag bei Bayern. Das war schon einfach kollektiv auch so eine Müdigkeit. Aber Leon Goretzka zum Beispiel hat jetzt kein Spiel gemacht, in dem er Werbung dafür gemacht hat, dass er dann doch noch beim FC Bayern bleiben sollte. Der hat nur 2 von 5 Zweikämpfen hat er gewonnen und war eben auch ein Grund dafür, dass sie im Mittelfeld keinen Zugriff bekommen haben. Denn der andere neben ihm, Pavlovic, der war für die Pässe da. Pavlovic hat auch irgendeinen Passrekord gebrochen, 144 angebrachte Pässe in diesem Spiel. ist eine der Bestwerte in der Geschichte des FC Bayern, seit Datenerhebung zumindest. Aber auch da muss man sagen, manchmal auch ein bisschen sehr horizontal und selten vertikal. Also das war schon interessant, dass du da gesehen hast, als dann Kimmich auf dem Feld stand, egal in welcher Position, ihn zog es ja dann nach vorne und er dann seinen berühmten Chip macht, einmal aus vollem Lauf auf Harry Kane, da geht es um ein paar Zentimeter, dass nicht eine große Chance draus wird. Da hast du schon gesehen, was vorher so ein bisschen gefehlt hat, nämlich einfach der Wille, auch den Pass zu spielen, der vielleicht verloren geht, aber im Gegenpressing wieder erobert werden kann und dann trotzdem eine Chance draus entsteht. Pavlovic ist da so in so einen Rhythmus reingekommen, wo er dann manchmal so ein bisschen, naja, Querpass Alex wäre zu viel, aber ein bisschen sowas. Manchmal. Ja, aber gut, jetzt wollen wir es nicht noch größer machen. Also auf jeden Fall ein tolles Spiel vom FC Augsburg und vielleicht ja wirklich, Jonas, du stellst ja nur Fragen, hast ja recht. Ich würde sagen, die nächsten fünf Partien von Augsburg, also die werden uns Auskunft darüber geben. Denn es geht jetzt dann zu Hause gegen St. Pauli, das ist aktuell der 17. Dann auswärts gegen Mainz 05, das ist aktuell der 16. Dann zu Hause gegen Heidenheim, das ist aktuell der 18. Dann zum VfL Wolfsburg, die spielen wie ein 18., sind aber 12., über die reden wir später noch. Und dann gegen den 1. FC Köln, die sind gerade 10. Also sprich, der FC Augsburg, der kann jetzt den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen, wenn er ihn denn mitnehmen kann, und dann aber wirklich im Grunde eine Schleife um diese Saison machen und dann ist es vorbei, dann ist es Mittelfeld und alles ist gut. Und wenn nicht, dann reden wir nochmal anders über den FCA. Und bei den Bayern ist es so, dass neben irgendwelchen Statistiken, die jetzt nicht mehr erreichbar sind, ansonsten auch wenig passiert ist. Und es gibt ja auch gute Gründe für diese Niederlage, die Überlastung, Verletzung und so weiter und so fort. Es geht jetzt dann zu Eindhoven am letzten Champions-League-Spieltag und dann zum HSV. Das sind die nächsten beiden Partien für den FC Bayern. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und das fand am Sonntagabend bzw. Nachmittag statt und zwar in Gladbach gegen den VfB Stuttgart musste die Borussia da antreten und das war kein gutes Spiel für Borussia Mönchengladbach. Erst verlädt noch Honorar Leveling und flankt nach innen und dann gibt es ein Handspiel, zumindest Sören Storks entscheidet auf Strafstoß, allerdings verschießt den Haris Tabakovic, Nübel kann parieren und es bleibt beim 0:0 und in der 31. Minute dann drückt der VfB seine Überlegenheit auch in Toren aus. Leveling bekommt eine Flanke von Wagnermann, legt sich den Ball im Strafraum zurecht und trifft zum 1:0. Da sah Skelly vorher nicht ganz so gut aus, von dem ist der Ball bei Leveling gelandet. Der VfB hat weiter Chancen, nutzt sie erst nicht, aber das ändert sich dann mit einem Doppelschlag. 67. Minute, Führig bringt eine Ecke nach innen und von Skellys Hintern, es war wirklich nicht sein Spiel, prallt der Ball ins eigene Tor zum 0:2 und 6 Minuten später macht dann Undaf das 3:0. Stiller kann im Zentrum nach einem Ballgewinn andribbeln, passt dann auf Undaf, der nimmt den Ball mit und erzielt aus der Drehung eben genau jenes besagtes 3:0. Und das, Jonas, war dann auch der Endstand für ein VfB Stuttgart, der damit so ein bisschen, eine Rehabilitation ist zu viel, aber man hat gegen die Roma in der Europa League etwas unglücklich 0:2 verloren und freut sich natürlich, dass es in der Liga jetzt besser weitergeht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Borussia Mönchengladbach im Grunde alles wieder auf Null, alles steht wieder auf der Situation von vor, 6 Monaten oder vielleicht vor 12 Monaten oder vor 24 Monaten. Es gleicht sich irgendwie, wie die Borussia immer wieder in so einen Trott weiterverfällt. Mit welcher Perspektive auf dieses Spiel willst du anfangen?
Ich stimme dir schon mal in beidem zu, weil genau so ist es. Lass uns vielleicht mit dem VfB beginnen. Ich schaue quasi Woche für Woche echt gern Stuttgart. Das ist in schöner Regelmäßigkeit mit wenigen Ausnahmen immer guter Fußball. Ich finde, das ist eine Quality-Mannschaft. Vorne wie hinten, im Mittelfeld auch. Das ist, es macht wirklich Spaß, das zu verfolgen. Und es ist eine gute Allround-Mannschaft mit so einem auch so total ausgeglichen, also jetzt so über den gesamten Club ist das einfach so ein, auf dem gesamten Platz, das ist alles ein richtig gutes Niveau und deswegen war jetzt auch Rom, das ist im das habe ich auch gesehen, das ist im Ergebnis blöd, aber im Spiel war das total in Ordnung und da musst du auch erstmal bestehen bei der Roma, das ist völlig in Ordnung. Rein bezogen auf die Bundesliga ist es ja jetzt auch das Gladbach-Spiel nichts anderes als eine Fortschreibung eines Laufs. Also das kommt jetzt überhaupt nicht überraschend und ist im Ergebnis und im Spiel ein klar überlegener Sieg gewesen. Stuttgart ist einfach viel reifer, viel qualitativer, viel klarer. Man könnte sogar auch sagen, dass es ein gehaltener Elfmeter war. Also der die Gladbacher oder Tabakovic waren ja hinterher alle bestürzt, dass er den so fahrig vergeben hat. Mein erster Eindruck war irgendwie, wow, gut gehalten. Dann steckst du ja, ist so halb hoch, aber gehört halt auch dazu. Toller Torwart. Hm. Dann, was weiß ich, wenn man jetzt anguckt, was Chabot für eine Entwicklung gemacht hat, der hat einfach nichts zugelassen. Stiller ist dann natürlich das entscheidende Upgrade auch im Vergleich jetzt zu Rom. Da konnte er nicht spielen. Da ist Cema Andres ein Spieler mit fantastischem Potenzial, aber das war jetzt nicht sein Abend in der Europa League. Und wenn du dann die anderen Spieler so guckst und auch die Tore, das ist einfach Qualität. Jamie Leveling, es ist ein sicherer WM-Fahrer. Das ist einfach top. Der hat eine Sicherheit und eine Selbstverständlichkeit mittlerweile im Abschluss, im letzten Drittel. Es ist brandgefährlich, was er macht. Ich bin ein bisschen Under-Fan auch, muss ich sagen. Ich kann, der ist da fast ein bisschen Fan. Ach, der hat was. Diese kleine Dönerwampe, das ist so, dass er liebt den Döner und ich würde das nicht in Abrede stellen, dass er diesem Fastfood zugetan ist. Und das mag ich sehr gerne, dass es solch einen Spielertypen gibt, der kein Geschnitzter ist und kein Genormter, sondern mit seinen eigenen Instinktfußballfähigkeiten über Wochen fantastische Leistung liefert. Jetzt hat er ein paar Chancen mal vergeben. Stimmt. Aber ist dann jetzt in Gladbach wieder zur Stelle. I like. Und insofern ist das auf hohem Niveau echt weiterhin top. Alles bestens beim VfB Stuttgart. Gladbach. Die kommen ja eher sowieso aus einem tendenziell glücklichen 0-0 in Hamburg. Die gar nicht so gute Leistung in Hoffenheim ist auch noch nicht so lange her. Und sie kommen nicht voran. Das ist im Gegenteil, die stehen fast am Eingang von so einem Strudel, der sie vielleicht wieder erfasst. Aber wo fängt man da an? Es ist einfach auch in der Körpersprache nicht gut. Also wenn ich da so an die Phase vor der Pause denke, da sind die 1-0 hinten. Da ist eigentlich noch alles drin. Und du hast das Gefühl, boah, die haben schon gar keinen Glauben mehr dran, weil ein Elfmeter vergeben wurde und der VfB natürlich auch echt schwer zu bespielen ist. Aber dass dann der Glaube schon vor der Pause weicht, das ist echt nicht gut. Anfangsphase war ja gar nicht so schlecht. Also im Gegenteil, die war sogar gut. Aber das ging dann halt einfach so dahin und Gladbach hat nie wieder ins Spiel reingefunden. Joe Skelly ist natürlich ein Stück weit stellvertretend jetzt in diesem Spiel. Leider ja nicht nur in diesem Spiel, muss man sagen, sondern das ist ja, der hatte so eine Hochphase in der Hinrunde, so nach Polanskis Einstieg, glaube ich. Aber ansonsten muss man ja einfach sagen, gerade die Außenverteidiger, das ist über jetzt doch echt schon längeren Zeitraum bei Gladbach einfach ein Thema. Da stellt sich immer wieder so ein bisschen die Frage, ist es wirklich gute Bundesliga oder vielleicht gar nicht so gute Bundesliga? Und bei Skelly muss man diese Frage immer lauter stellen. Das ist insofern jetzt auch nicht komplett überraschend, dass es dann halt mal wieder er ist, der ja ein Knackpunkt ist. Es lässt sich einfach schwer wegdiskutieren. Für den gesamten Club, die müssen wahrscheinlich auch eher noch was abgeben, um überhaupt noch was machen zu können. Eine ganz kritische Phase, ganz kritische Saison, die gilt es irgendwie zu überstehen. Und die große Herausforderung ist, wie kommt man voran? Das ist gar nicht so einfach.
Ich glaube halt, es ist halt jetzt die x-te Saison in Folge, gefühlt zumindest, die man einfach irgendwie überstehen muss. Und das macht's, glaube ich, für die Borussen-Fans so schwer erträglich, dass sich eben Dinge immer wieder wiederholen. Und auch in dem Spiel ist es ja so, du kannst auch Begründungen finden, sogar für die Leistung von Skelly. Also ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob Dix neben ihm spielt, der konnte jetzt aber nicht, wegen einer Kopfverletzung, oder ein Takai. Aber irgendwann ist es dann auch egal, wenn sich das dann so summiert und vor allem, wenn du keine Reaktion auf schlechte Spiele siehst. Also da, du hast es ja genau schon richtig eingeleitet. Die kommen aus einem Hoffenheim und aus einem HSV-Spiel. Die waren beide nicht gut. Und das ist jetzt die Reaktion darauf, dass man eben wieder nach einem ganz kurzen Aufflammen wieder zurückfällt in eben eine Passivität und letztlich auch eine Ängstlichkeit. Also zum Beispiel ist mir aufgefallen in diesem Spiel mehr noch als in anderen, dass Moritz Nikolas, der ja wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter ist und eigentlich auch noch Schlimmeres verhindert hat, aber im Spielaufbau fehlt ihm komplett der Mut, mal den unerwarteten Pass zu spielen. Also Stuttgart hat die wirklich schulbuchmäßig auf eine Seite hingepresst. Und dann musst du eben, wenn die Möglichkeit da ist, auch mal versuchen, über diesen Druck hinweg zu spielen, mit einem gechippten Ball, genau auf die Seite, von der angelaufen wird, weil da ist nämlich der Platz. Das ist, und das hat er kein einziges Mal gemacht. Er hat immer den erwartbaren Ball gespielt auf den Außenverteidiger. Und du wusstest, weil der VfB das einfach sehr, sehr gut gemacht hat, weil sie da auch richtig Lust drauf hatten. Also Nate, der hatte meiner Meinung nach richtig Bock auf Pressing in dem Spiel. Der wollte zeigen, das läuft, das kriegen wir heute hin, und auch Buonanni habe ich noch nie so gut im Anlaufen gesehen, die haben halt dann zugegriffen und dann hat es halt meistens die Außenverteidiger erwischt, weil da haben sie zugepackt oder halt die Sechser, die irgendwie mit raus auf die Seite sind, egal ob das Sander oder ob das Neuhaus waren, beide große, große Probleme gehabt und dann haben sie da schon wieder den Ball verloren, das heißt, sie sind eigentlich nach diesem verschossenen Strafstoß, das war schon so ein bisschen so ein kleiner Cut im Spiel, sind sie ja gar nicht mehr in die gegnerische Hälfte gekommen, in der Regel, außer der VfB hat sich zurückgezogen und hat sie gelassen. Der VfB hatte immer wieder hohe Ballgewinne und hat sich daraus dann halt Chancen erspielt, die halt, das Einzige, was quasi gut für Gladbach war, war, dass es erst zu spät zum 2:0 und 3:0 gekommen ist, denn das hätte schon viel früher der Fall sein können und wer weiß, über was für ein Spiel wir dann geredet hätten. Und das ist schon was bedenklich ist, finde ich, weil so Aufbauspiel und was machen wir, wenn wir hoch angelaufen werden, musst du eine Antwort drauf haben, weil das ist halt quasi so auch Charakteristik von ganz vielen Bundesligisten, dass sie mindestens phasenweise dich mal hoch anlaufen. Und wenn deine Antwort ist, wir spielen einen langen Ball, dann ist es ja auch in Ordnung, du musst halt dann nur vorne entsprechend agieren. Aber Gladbach hat darauf gar keine Antwort gehabt, hatten sie gegen den HSV auch nicht, gegen Hoffenheim war es ganz, ganz fürchterlich. Und auch das Augsburg-Spiel, gut, ich will jetzt nicht zu sehr da in die Analyse reingehen, aber so ein ganz glasklares 4-0 muss das auch gar nicht unbedingt sein. Also das ist schon, dass es da jetzt keine Entwicklung gibt, da will ich irgendwie auch nicht mehr über Verletzte sprechen. Das spricht auch gegen Eugen Polanski leider, muss ich sagen, in seiner Trainingsarbeit. Also die Anti-Manuel-Baum-Situation haben wir da. Sollte man jetzt da sagen, wir haben jemand anderen gefunden, wäre es ein bisschen einfacher. Ist natürlich aber komplett anders auf der anderen Seite beim VfB Stuttgart. Wir haben jetzt schon ein paar Worte dazu verloren. Chabot hat keinen einzigen Zweikampf verloren. Also du hast ihn auch schon mal gelobt, aber ich wollte es nochmal unterstreichen. Dann finde ich, dass Hendricks, man muss natürlich die Frage stellen, muss er unbedingt mit der Nasenverletzung weiterspielen? Das sah schon wirklich nicht schön aus, aber er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das war auch ein Grund dafür, dass Honorar so wenig zu sehen war, weil der die ganze Zeit defensiv mithelfen musste, weil Skelly mit Leveling überfordert war und Honorar dann Hendricks mit aufnehmen musste. Aber das ist schon ein guter Kader, den inzwischen der VfB hat, was man ja auch an den Einwechslungen gesehen hat. Ich meine, Jonas, es kommen Chris Führich und Dennis Undaf kommen ja erst in der 61. Minute. Also wir sprechen über Undaf, als hätte er die ganze Zeit gespielt. Maxim Mittelstädt kommt dann in der 73. für den eben verletzten Hendricks. Und hinten raus dann noch Cema und El Canus, den man ja jetzt lange vermisst hat beim VfB. Also da hat sich auch insgesamt was verschoben bei Stuttgart, habe ich den Eindruck.
Du meinst jetzt so über das ganze Jahr oder über die gesamte Jahre?
Ja, die Qualität insgesamt hat sich angehoben.
Total. Es sind zwei Themen. Das eine ist die Kaderplanung und das andere ist das Trainerteam. Mhm. Und du kannst ja in Stuttgart, fangen wir mit dem Trainerteam an, an vielen Leuten erzählen und erkennen, dass das ein Trainerteam ist, das in der Lage ist, Spieler zu verbessern. Nehmen wir Jeff Chabot. Das war... als der kam, ich sag mal, der war ja eingeplant als solider Bundesliga-Verteidiger. Also der kam in dieser Champions League-Saison als Nachfolger von im Grunde von Anton. Bisschen andere Planstelle, aber egal. Und im Grunde war das so, ja, das ist der Spieler, der uns in der Bundesliga hilft. So, das war das Niveau, das war die Erwartung. Und inzwischen ist es, also man nenne mir außerhalb von Dortmund und Bayern einen Top-Innenverteidiger in der Bundesliga, da lande ich bei Chabot. Das wäre meine Eins in dieser Saison. Und am besten kannst du es erkennen, dass der einen Gegner auffressen kann. Das ist klar, dass der aber auch in der Ausstrahlung mit dem Ball am Fuß inzwischen Qualitäten hat, die wirklich top sind. Das ist eine Entwicklung, das ist stark. Leveling, vielleicht das nächste große Beispiel, war, wie er beim VfB Stuttgart ankam, schon immer körperlich top. Das war immer, das ist auch ein immer schon ein Spieler gewesen, der in der Lage ist, seinen Gegenspieler physisch zu dominieren, der 90 Minuten powern kann. Nur was der immer hatte, war der war total flatterhaft, sobald der ins letzte Drittel gekommen ist. Sobald er eine Entscheidung treffen musste, wurde der sofort nervös und so fahrig und hat die Bälle auf den Oberrang geschossen, Flanken hinters Tor. Und inzwischen hat er eine Selbstverständlichkeit, eine Ruhe und eine Klasse am Ball, die ihn, ich habe es vorhin schon angerissen, für mich ganz klar in den WM-Kader bringt. Und das ist mehr als nur die Torgefahr, die er hat, sondern der ist auch brutaler Vorlagengeber, gut in der Kombination, links wie rechts. Links ist seine bevorzugte Position inzwischen. Ursprünglich kommt er über rechts. Also das ist auch eine ganz klare Entwicklung, die wahrscheinlich nicht von alleine passiert ist, sondern mit richtig guter Trainerarbeit. Und dann haben wir den zweiten Punkt, und das ist die Kaderplanung. Und das ist schon schlau, einfach schlau. Natürlich, was weiß ich, wir können jetzt über Woltemade und die Millionen sprechen und vielleicht auch noch ein paar andere Themen, die der VfB so hat hinnehmen müssen, wenn man so will. In den letzten Jahren sind diverse Leistungsträger wahlweise nach Dortmund oder eben in die Premier League. Und mit der Kohle hat der VfB einfach gut investiert. Durchaus auch mal mit Risiko, was weiß ich. Also Demirovic, der war ja jetzt echt nicht günstig. Aber es funktioniert. Oder jetzt dieses Jahr, da ist, also El Canous ist schon ein bemerkenswerter Transfer. Der kam als Soforthilfe. Der hat einfach aus dem Stand funktioniert und sofort das Niveau angehoben. Und im Grunde ist der VfB tatsächlich eine der wenigen Mannschaften, die, wenn man es durchgeht, durchgehend doppelt besetzt ist. Vielleicht mit der Ausnahme Stiller. Das ist tatsächlich schwer. Den gibt's wahrscheinlich nicht so ein zweites Mal, muss man einfach sagen. Aber ansonsten, man könnte auch Mittelstädt, kannst du auch noch, das wäre schon auch gut, wenn der spielt. Aber ansonsten, was weiß ich, gehen wir den Rechtsverteidiger, hatten sie sogar drei, da haben sie jetzt den Stergiou abgegeben nach Heidenheim. In der Offensive auf jeder Position einfach zwei Leute. Und es ist ganz oft in der Saison schon gelungen, wirklich über die Bank Qualität und dann den Sieg einzuwechseln. Was weiß ich, Pokal Kaiserslautern kann ich mich erinnern. Das war dann einfach viele Spiele, auch manchmal dann schwere, die kann der VfB über die Bank entscheiden. Und da hat er sich auch einfach ganz klar von einer Mannschaft wie Gladbach abgesetzt. Also das ist eine in der Kaderplanung in den letzten Jahren wirklich aus einem Abstiegskandidaten ist ein Top 5, Top 6 Team der Bundesliga geworden. Und zwar auch auf dem Papier. Das ist kein Lauf, sondern es ist Substanz. Und das ist schon nicht so schlecht.
Das ist wirklich nicht so schlecht. Also ich habe ja vorhin die Einwechselspieler von Stuttgart genannt. Nur zum Abgleich die von Borussia Mönchengladbach, Sarko und Moja, Stöger und hinten raus noch Chiaro Dia und Engelhardt. Das ist nochmal was komplett anderes als Führich, Undav, Mittelstädt, Cema und El Canous. Und auch das erklärt, warum der VfB Stuttgart auf Rang 4 weiter liegt mit 36 Punkten. Eine ganz fantastische Bilanz. Es geht jetzt weiter mit zwei Heimspielen für die Stuttgarter. Einmal gegen Bern und dann gegen den SC Freiburg. Das heißt, da könnte man auch noch jemanden, der jetzt vielleicht nicht direkter Konkurrent um den vierten Platz ist, aber jemanden dann trotzdem distanzieren, der auch in den Europapokal möchte, und das könnte man damit absichern. Für Borussia Mönchengladbach geht logischerweise der Blick nach unten. Rang 11 ist es aktuell, mit 20 Punkten hat man noch 5 Punkte Vorsprung auf Mainz 05, aber die Formkurve, die ist das Problem. Die gute Nachricht, man spielt jetzt dann gegen ein Team, das jetzt auch nicht gerade durch eine Formkurve in Profil des Mount Everest überzeugt. Man wird zu Werder Bremen fahren, die ja auch, beziehungsweise das ja auch noch unter der Woche spielen wird, das Nachholspiel gegen Hoffenheim. Werder auswärts und dann Leverkusen zu Hause, das sind die nächsten beiden Partien für Gladbach. Und dann kommen wir von einem Krisenteam zum nächsten Krisenteam, und gemeint ist damit definitiv nicht die TSG aus Hoffenheim, ganz im Gegenteil, sondern Eintracht Frankfurt. Die SGE, die unter der Woche mit den neuen Interimstrainern Dennis Schmidt und Alex Meyer ja schon 2-3 bei Karabakh verloren hat, in fast schon vertrauter Art und Weise, also wieder 3 Gegentore kassiert. Die kassiert wieder 3 Gegentore, auch im Heimspiel gegen Hoffenheim. Und das, obwohl eigentlich dieses Spiel scheinbar in die Richtung von Eintracht Frankfurt läuft, denn im Grunde mit der zweiten Chance geht Frankfurt in Führung durch Kalimuendo, der ja wirklich eigentlich einen guten Einstand hat. Hätten die nicht ihre Defensivprobleme, würden wir viel mehr über die Offensive sprechen. Aber schon danach kommt Hoffenheim zu Chancen, und in der zweiten Hälfte geht's dann binnen weniger Minuten dahin. 52. Minute, Max Mörstedt kann völlig freistehend nur Kawasantos, ist quasi sein Gegenspieler beim Kopfball, das 1-1 köpfen. 60. Minute, Kabak kommt ebenso freistehend zu einer Chance und kann mit der Schulter zum 2-1 treffen, und in der 65. Minute bekommt Zufall auf dem rechten Flügel einen Steckpass und schießt. Sein Ball wird dann noch abgefälscht von Amendar ins eigene Tor, aber Amendar war auch derjenige, der bei dieser Verlagerung nicht schnell genug rausgerückt ist auf den Flügel, und allein wenn ich diese Worte sage, denken sich alle Eintracht Frankfurt-Fans, das habe ich schon 15 Mal in dieser Saison gehört, bitte halt einfach die Klappe. Und genau das ist das Problem. Und auch das hat dazu geführt, dass die Fans den Support eingestellt haben gegen Hoffenheim. Du hast irgendwann nur noch die Hoffenheim-Fans gehört im Waldstadion. Das gibt es wirklich äußerst, äußerst selten und zeigt, Juli, hier ist wirklich was aus den Fugen geraten, und die Eintracht muss jetzt aufpassen, dass nicht diese komplette Saison entgleitet. Denn du kannst gegen ein Hoffenheim, über die sprechen wir gleich noch, kannst du definitiv auch mal verlieren, vor allem gegen dieses Hoffenheim. Aber die Art und Weise, die war wirklich schwierig. Ich habe mir nach dem 1-3 nur noch eine Chance notiert. Es gab so kleinere, aber das war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Und das war der Freistoß von Doan in der 90. Minute. Was denkst du, wenn du auf dieses Eintracht Frankfurt blickst?
Ja, ich bin auch so ein bisschen ratlos, wenn ich ganz ehrlich bin, weil du hast es gerade schon angesprochen. Ich finde eigentlich auch, Frankfurt ist gut reingekommen und Hoffenheim eigentlich auch nicht so gut. Also Frankfurt ist dominant gestartet. Es war natürlich relativ schnell dieser Plan sichtbar, dass sie auf schnelles, vertikales Spiel gesetzt haben, auch umschalten wollten und auch versucht haben, früh zu pressen. Genau da setzt dann aber vielleicht auch schon das erste Problem an, weil wenn sie halt den Ball nicht dort erpresst haben oder gewonnen haben, dann waren die Räume einfach riesig. Also ich erinnere mich auch an diese große Chance von Burcher, direkt vor der Pause war die, glaube ich, wo einfach die Zuordnung, was wir auch bei den Toren, dann kommen wir dann auch drauf wieder zurück, die Zuordnung stimmt einfach überhaupt nicht. Also ich glaube, da hat ja die TSG einen Einwurf ganz tief in der eigenen Hälfte und Brown steht aber ganz hoch. Dadurch muss irgendwie Amendar sich rausziehen lassen auf Mörstedt, der dann aber Burcher einsetzen kann, der dann plötzlich unendlich viel Platz vor sich hat, irgendwie dann auf Aslani, glaube ich, rauslegt und dann halt in der Mitte auch wieder völlig frei zum Kopfball kommt und den eigentlich schon machen darf. Am Ende ist es egal, weil sie ja nach der Pause dann ihre Chancen haben. Aber ja, bei Frankfurt sind es defensiv wirklich so viele Sachen. Einmal, dass sich, finde ich, die Spieler selbst im Zweikampfverhalten nicht sonderlich klug anstellen, aber auch eben im Verbund es einfach viel zu viele Fehler gibt und die Lücken so groß sind teilweise. Also das 1-1 hast du schon kurz erwähnt. Bernardo liegt da raus auf, ich glaube, Prast kommt entgegen und dann lässt sich halt Collins aus dieser Fünferkette ziehen. Chaibi läuft irgendwie gar nicht richtig hinterher. Ich finde schon auch, dass das defensive Mittelfeld man damit reinnehmen muss. Also es ist jetzt nicht nur die Dreier-Fünferkette, sondern dass das einfach nicht gut klappt. Dadurch, dass sich auch dann Mörstedt in der Mitte zwischen Koch und Brown irgendwie absetzt, Amendar war wo ganz anders und dann ja wirklich völlig frei zum Kopfball kommt. Kawasantos sieht auch ein bisschen unglücklich aus, aber das kann man auch einfach vorher besser verteidigen. Und es ist halt wie du gesagt hast, eigentlich jedes Spiel das Gleiche, dass man sich denkt, so kann man einfach nicht verteidigen, weil sie es offensiv, finde ich, zumindest die ersten 30 Minuten gar nicht so schlecht gemacht haben. In der zweiten Halbzeit kam dann aber auch nicht mehr viel, also ja.
Ja, und selbst in der besseren ersten Hälfte hatten sie ja 3-7 Schüsse. Also da war es ja auch schon so. Also ich habe das Spiel im Real Life gesehen und hatte quasi vorher schon ein paar Berichte darüber gelesen, wie schlimm es war. Und da dachte ich mir, na, die erste Hälfte wird ja ganz gut sein, aber ehrlicherweise, das hat auch ab der 20. Minute aufgehört. Mhm. Ab dann trifft Kabak den Pfosten und du merkst, ja, dass dann auch so eine Verunsicherung wieder um sich greift. Und ich meine, Eintracht Frankfurt hat natürlich gerade ganz viele Themen, deswegen habe ich ja auch einen Schwerpunkt gemacht zu Eintracht mit Christopher Michel, den könnt ihr gerne nochmal anhören, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt. Da haben wir vieles besprochen, aber noch nicht mal alles, über das zu reden war. Was man jetzt aber an diesem Spiel gesehen hat und ich würde sagen auch schon an dem Karabakh-Auswärtsspiel, man sieht, also es lag nicht allein an Dino Toppmöller, das konnte man aber vorher schon erahnen, wenn man die Eintracht verfolgt hat, aber was das große, große Thema ist bei Eintracht Frankfurt ist, dass sie nicht als Team spielen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, die sollen irgendwie 11 Freunde sein und so weiter. Darum geht es mir nicht, sondern Fußball ist ein Gruppensport und da geht es darum, dass eine Gruppe gleichzeitig dieselben Dinge tut. Weil dann wird es nämlich schwer für den Gegner, da ein Gegenmittel zu finden. Und das ist bei Eintracht Frankfurt schon seit vielen, vielen Wochen katastrophal schlecht. Und in dem Spiel gegen Hoffenheim war es, ich glaube, es war die Spitze tatsächlich. Ich glaube, ich habe es noch nie so schlecht gesehen. Einzelne Spieler probieren immer wieder etwas zu tun, sich dagegen zu werfen, rauszupressen, einen Zweikampf zu gewinnen, rauszurücken, ihre Position zu verlassen. Aber sie tun nie alle das Gleiche. Und das hat Hoffenheim, über die müssen wir dann ja auch gleich nochmal ausführlicher sprechen, finde ich, die haben das mit einer Rasierklingenschärfe offengelegt, dass einfach Eintracht Frankfurt gerade kein gutes Team ist im Verteidigen, sondern dass da immer wieder Lücken aufgerissen werden. Und du konntest dir in dem Spiel wirklich sicher sein, Hoffenheim spielt in die Lücke rein, irgendjemand nimmt auch den Lauf auf, die machen dann auch mal einen unnötigen Laufweg, einfach nur um eine Lücke noch größer zu machen. Gerade Aslani ist da einer, der war gar nicht so häufig am Ball jetzt in dem Spiel, aber der hat so oft dann gesehen, ah, da hat sich der Innenverteidiger schon ein bisschen nach rechts ziehen lassen, ja, weißt du was, dann laufe ich da jetzt einfach nochmal in die Tiefe, dann kommt er auf gar keinen Fall mehr zurück in die Mitte und das ist wirklich ein Riesenproblem für Eintracht Frankfurt, weil das kriegst du nicht so schnell gelöst, vor allem im laufenden Betrieb mit so vielen englischen Wochen. Also das fand ich in diesem Spiel absolut krass und da weiß ich jetzt auch nicht, wie das jetzt gegen die Spurs und gegen Leverkusen zu Hause werden soll. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich war schon auch erschrocken, wie löchrig diese Verteidigung aufgetreten ist. Gerade dann auch, also ich meine, Hoffenheim hat ein super Spiel gemacht und sind in einer guten Phase, aber trotzdem kannst du dich auch nicht innerhalb von irgendwie dann, was waren es, 10, 12, 13, 14 Minuten irgendwie die 3 Gegentreffer kriegen zu Hause. Das war auch einfach viel zu leicht. Also jedes Tor für sich, aber auch halt in Kombination, dass man dann so schnell diese Partie aus der Hand gibt, auch ergebnistechnisch, können sie eigentlich einfach nur froh sein, dass es anfangs der Saison ganz gut lief und sie halt so eine gute Offensive eigentlich haben, weil die Defensive wirklich nichts in den Bundesliga-Regionen zu tun hat, tabellarisch, in denen sie gerade stehen. Also das war wirklich ja erschreckend.
Ist echt kritisch gerade. Also letztlich ist ja dem Dino Toppmöller hat man vereinsintern vorgeworfen, dass er in diesem Jahr das Haus ohne Fundament gebaut hat. Also dass quasi der Grundfehler schon im Sommer passiert ist und die in ihrer gesamten Schwerpunktsetzung eigentlich zu sehr fußballerisch, zu sehr offensiv geplant haben und die Grundtugenden oder die Grundsubstanz defensiv darüber vernachlässigt haben. Das war der Grundvorwurf, der als Konflikt auch permanent im Raum stand. Fairerweise muss man dazu natürlich sagen, das ist alles nicht so von der Hand zu weisen. Das ist ein bisschen auch dem Frankfurter Gesamtkosmos geschuldet. Das Frankfurter Umfeld nehme ich immer als ultra nervös wahr. In dem Sinne, sobald mal ein Heimspiel mit nur so halbwegs gutem Fußball nach vorne läuft, wird es sofort meckrig und das ist so typisch groß Traditionsklub, das ist schon auch echt immer sehr schnell sehr nervös. Aber es ist natürlich schon auch was dran. Jetzt tatsächlich ist halt einfach nie wirklich eine defensive Stabilität zu sehen gewesen in diesem Jahr. Da kommen ein paar Faktoren hinzu. Jetzt lagen sie einfach mal in der Kaderplanung beim Torwart. Na, vielleicht nicht so gut. Also das ist vielleicht auch einfach zu früh. Vielleicht hat, vielleicht haben die Trainer ihn auch zu früh zurückgebracht. Man weiß es nicht, aber es ist einfach immer ganz schlecht, wenn der Torwart nicht funktioniert. Das würde wahrscheinlich jeder Kaderplaner unterschreiben. Du kannst mal beim Außenverteidiger daneben liegen oder im linken Mittelfeld. Der Torwart muss sitzen. Und das ist jetzt leider übers gesamte Jahr nicht hilfreich. Koch ist weit entfernt von dem, was er eigentlich kann, und der reißt die anderen in schöne Regeln. Also das ist derjenige, der die anderen eigentlich stabilisieren muss. Und ja, dann haben wir so ein paar Einzelschicksale. Fatale Nationalmannschaftsberufung für Collins. Theat lässt sich, hat sich anstecken lassen auch von den anderen, und so haben die sich gegenseitig infiziert. Das defensive Mittelfeld hat nicht die Schritte gemacht, die es eigentlich hätte machen müssen. Und jetzt ist es gerade, fühlt sich's leider so ein bisschen an wie im freien Fall. Mich hat der Zeitpunkt der Trainerentlassung ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Mhm. Aber in dem Sinne, dass ich dachte, die haben sofort
Ersatz.
Einen besseren, den klaren Plan in Hinterhand. Also ich dachte, also mir war klar, das weiß ich jetzt wiederum sozusagen aus dem, da sind wir jetzt wieder bei der Trainerentlassung, es gab so eine unterschiedliche Wahrnehmung. Der Club hat das sehr kritisch gesehen, wie die Mannschaft so spielt, und in der Winterpause hat man sich gegenseitig geschworen, wir kriegen die defensiven Probleme in den Griff, die das Trainerteam nie so kritisch gesehen hat wie die Clubführung. Lass mich mal so formulieren. Und deswegen hat es mich, ich sag's mal so, nicht gewundert, dass sie nach 3x3 Gegentoren, war es, glaube ich, die Entscheidung getroffen haben, sich von Dino Toppmöller und seinem Team zu trennen. Was mich gewundert hat, ist, dass dann nicht tatsächlich, was weiß ich, Marco Rose am Start ist oder sonst irgendwas. Jetzt ist natürlich, mich hat auch das Wording ein bisschen, wie soll ich sagen, überrascht, weil das Wording zur Trainerentlassung war ja, Mannschaft und Trainerteam haben sich verkeilt. Mhm. Das habe ich so nicht wahrgenommen, ohne Anspruch darauf zu haben, das besser zu wissen, aber ich habe es einfach so nicht wahrgenommen und finde jetzt, ehrlich gesagt, nach den zwei Spielen, normalerweise setzt du bei jedem Trainerwechsel darauf, dass mindestens mal die Spieler, die eine neue Chance für sich sehen, dass da irgendwas passiert. Also normalerweise ist ein Trainerwechsel, und wenn du hinterher eine Kiste Sprudel auf die Bank stellst, eigentlich etwas, was mit einer Mannschaft was macht, und du siehst eine Reaktion. Kann man jetzt so nicht erkennen. Also, sondern im Gegenteil, wenn man jetzt, ich habe auch da nur Highlight-Wissen, muss ich fairerweise dazu sagen, aber ich nehme jetzt einfach mal den eingestellten Support als absolutes Alarmsignal und als absoluten Beweis dafür, dass die Mannschaft sich hat gehen lassen in diesem Spiel. Dann ist ja möglicherweise sogar noch das alte Trainerteam irgendwie ein stabilisierender Faktor gewesen. Vielleicht. Mhm. Jetzt ist diese Bremse auch noch gelöst. Das meine ich mit kritischer Situation. Und jetzt kommt ja noch das Nächste hinzu. Jetzt musst du den nächsten Top-Trainer, den du am Start hast, den musst du davon über, der muss, übernimmt ein Messer im freien Fall. Also vielleicht nicht ganz so, vielleicht ist es jetzt zu drastisch formuliert, aber diese Negativenergie erstmal aufzufangen, das ist für jeden Trainer klar, ist erstmal scheiß kompliziert und nicht ungefährlich, weil man das im Zweifel gar nicht mehr aufhalten kann. Die Gefahr gibt's. Mitgliederversammlung ist auch noch. Da gibt's auch noch ein paar Themen. Das ist innerhalb von wenigen Wochen hat sich das, wie soll ich sagen, echt verschärft. Also das war vor ein paar Wochen fühlte sich das noch ganz, ganz gut an. Also ich war mit den Frankfurtern in Barcelona zum Beispiel. Das war echt ein guter Abend. Gute Reaktion. Oder jetzt auch der, also denen haben 10 Sekunden haben gefehlt und sie wären mit einem 3-2 gegen den BVB ins Jahr gestartet. Und das war echt ein Abend, der, also wenn das hat viel Kraft ausgestrahlt und Zuversicht und Neustart und 2026 und jetzt haben wir es den 26. Januar und davon ist nichts mehr übrig.
Mhm. Also wir haben ja im Schwerpunkt sehr viel drüber gesprochen, deswegen glaube ich, lass da nicht noch tiefer reingehen, weil der ist immer noch gut, den kann man immer noch gut hören. Was ich aber auch finde, was man an diesem Spiel gesehen hat, und ich will das jetzt nicht als Vorwurf verstanden wissen an Dennis Schmidt und Alex Meyer, weil die kommen rein und müssen eben erstmal versuchen, irgendwie etwas zu verändern und quasi eine auch eine Spielphilosophie dem Team mitzugeben, wo sie glauben, damit schafft man es jetzt dann den Ruck durch diese Saison gehen zu lassen. Aber ausgerechnet Hoffenheim hoch anlaufen zu wollen und eben darauf zu setzen, dass man hohe Ballgewinne hat und daraus Chancen erzielt und keinen tiefen Block zu stellen. Ich weiß, dass das ist, was Eintracht Frankfurt-Fans am wenigsten sehen wollen. Ich weiß, wie schlecht die Laune war, als Dino Topmöller zurückhaltenden Fußball gespielt hat, einen Sicherheitsfußball. Ich fand den auch manchmal langweilig, aber er war halt einfach irre stabil. Aber gegen dieses Hoffenheim, diese Ausrichtung, ehrlich gesagt, das musste halt auch schief gehen. Und das bringt nämlich uns ja auf die Seite der TSG, Juli, wo man echt festhalten muss, die sind jetzt Tabellendritter und die spielen gerade auch wie ein Tabellendritter. Das ist eins der besten Teams in dieser Liga und wie gut die damit zurechtgekommen sind, so nach einer Anfangsviertelstunde, wo sie sich mal so kurz ein bisschen orientieren mussten, hatte ich den Eindruck. Und dann haben die ja Eintracht Frankfurt an die Wand gespielt, weil sie eben genau dadurch nicht gestresst werden können, wenn sie hoch angelaufen werden. Also wie hat dir die TSG gefallen? Ich vermute mal gut. Und wer hat dir besonders gut gefallen?
Ja, es ist echt ganz spannend, weil ich weiß noch, ich war ja relativ am Anfang der Saison hier und da habe ich das TSG Pauli-Spiel geguckt und das war so ein bisschen an der Schneide, standen beide Teams noch gar nicht so gut da. Mhm. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel in die richtigen Wege bei Hoffenheim geleitet, weil seitdem läuft es eigentlich ziemlich gut und gerade die letzten Wochen sind, wie du gesagt hast, ich in der Hoffenheim spielt mit einem der schönsten Fußball oder Bälle in dieser Liga, steht völlig zu Recht da oben. Und eigentlich spielen sie genau das, was wir von ihnen schon kennen, aber es klappt halt einfach sehr, sehr gut. Also dieses super variable Spiel. Ich habe auch, glaube ich, schon damals Aftulau und Burcher angesprochen. Das ist einfach Top-Neuverpflichtung. Also Aftulau, der ja teilweise wirklich diesen alleinigen Sechser fast spielt, aber da super viel einfach vor der Abwehr schon aufräumt und das Spiel ordnet. Und Burcher, der sich halt ganz oft offensiv einschaltet und wirklich einfach, ja, vielleicht eine der Neuverpflichtungen in dieser Saison ist. Sehr variabel, immer wieder sich auch nach links hat fallen lassen, womit ja Frankfurt gar nicht klar kam. Sieht man dann ja auch bei den Toren. Und auch die Offensivreihe ist natürlich super variabel. Also Kramaric, von dem kennt man das, dass der sich aufhält, wo er will. Aslani, der mal wieder auf die Flügel ausweicht, aber auch Mörstedt, der am Ball einfach sehr, sehr viel kann. Da haben die Frankfurt förmlich auseinandergezogen irgendwie. Und ich finde aber gerade diese Bewegung ohne Ball bei Hoffenheim wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also sie schaffen es immer wieder damit, irgendwie Läufe für ihre Mitspieler freizumachen und Räume zu eröffnen. Und gerade im Kontrast zu Frankfurt hat das vielleicht so ein bisschen gezeigt, was halt passieren kann, wenn man als Team wirklich agiert. Sie haben es oft geschafft, irgendwie auf diesen engen Räumen diese kleinen Dreiecke zu bilden, ganz viele kurze Pässe zu spielen. Und bei Hoffenheim geht der Matchplan in den letzten Wochen einfach genau auf und es macht extrem viel Spaß, Hoffenheim-Spiele zu gucken, finde ich. Und das hat man über Hoffenheim länger nicht mehr behauptet, glaube ich.
Absolut, ja. Und das, obwohl nicht mal alles gut funktioniert hat bei Hoffenheim. Also im Pressing ist mir aufgefallen, dass sie manchmal ein ganz, ganz schlechtes Timing hatten. Also der Pass kommt auf den Außenverteidiger und dann musst du ja quasi die Lücke zugelaufen haben zu ihm, wenn er den Ball annimmt, damit du direkt Druck machen kannst. Da waren die regelmäßig eine Sekunde zu langsam, aber weil alle anderen einfach mitgemacht haben, wurde das immer wieder aufgefangen und weil halt Eintracht Frankfurt aktuell wirklich nicht das Team ist, das sich da mit einem Kontakt rausspielt, sondern die haben dann den Ball schon immer angenommen und dann war es auch egal, ob du jetzt gleich schon mit der Ballannahme da warst oder nicht. Deswegen, also es war noch nicht mal alles perfekt bei Hoffenheim, aber vor allem in der zweiten Hälfte oder auch Ende der ersten Hälfte hatten die sich in so einem Groove gespielt und du hast ja schon die wichtigen Namen genannt. Plus man muss noch Zufall dazu nennen, also dass sie es wirklich geschafft haben, Kader Jabeck so gut zu ersetzen durch jemanden, der, er gefällt mir sogar fast noch besser, muss ich sagen, in manchen Aktionen, weil er noch ein viel besseres Bewusstsein dafür hat, wann er wirklich auch mit die Linie tief gehen kann und wann er im Halbfeld letztlich aufhört zu laufen und entweder die Flanke von dort schießt oder da die Position hält. Also sie sind ja viel seltener über die Seite quasi im defensiven Umschalten zu packen, weil er da ein bisschen, ja, hat einfach sehr viel Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, dass das der Schlüssel dafür ist. Also das ist einfach beeindruckend und ist nicht zuletzt einer der Gründe, warum, liebe Hörerinnen und Hörer, es auch einen Hoffenheim-Schwerpunkt geben wird. Der wird am Mittwoch aufgezeichnet, nachdem nämlich auch Hoffenheim sein Nachholspiel gegen Werder Bremen hatte. Dann könnte es nämlich sein, dass man 4 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz hat. Also es wird höchste Zeit, über Hoffenheim zu sprechen. Und das werden wir dann da auch dann nochmal ausführlicher machen. Da blicken wir da dann nochmal genauer drauf. Jonas, du hattest gerade den, ich möchte noch etwas einwerfen, Gesichtsausdruck, oder habe ich den fehlinterpretiert?
Ich kann zu dem Spiel leider jetzt auf der Hoffenheim-Seite auch nicht so wahr. Also es gibt, fürchte ich, nichts Neues, was ich jetzt noch einbringen könnte. Ich kann euch auch einfach nur beipflichten. Ich finde erstaunlich, was dort passiert in diesem Jahr. Habe ich nicht kommen sehen. Angesichts dessen, was in der Clubführung los ist, auch eigentlich schwer zu erklären. Und ja. Das zeigt dann doch, dass es eben wahrscheinlich gar nicht so viel miteinander zu tun hat, was in einem Club oben so los ist, wenn eine Mannschaft mit einem Sportdirektor und Trainer es schafft, sich davon abzukapseln und einfach zu spielen. Und inzwischen, das muss man jetzt auch einfach sagen, innerhalb von anderthalb Jahren ist da ein Umbruch gelungen mit einem nahezu komplett neuen Gesicht, im Grunde Kramaric und Baumann rausgenommen, erkennt man dann nicht mehr so wahnsinnig viel von früher. Das ist schon, das ist nicht so schlecht und das ist die unangenehmste Mannschaft derzeit für jede gegnerische Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Gegen Hoffenheim willst du nicht spielen. Die stressen dich 90 Minuten, sind körperlich in einem großartigen Zustand. Und ja, also so musst du auch bei einem wirklich beinahe Eintracht, die auch ihre Themen hat, musst du trotzdem erstmal auftreten.
Also auswärts jetzt dann in Bremen unter der Woche, dann zu Hause gegen den ersten FC Union und dann geht's zum FC Bayern. Ich glaube, das ist ein Spiel, auf das kann man sich jetzt schon freuen aus Hoffenheimer Sicht. Und Eintracht Frankfurt, ich habe es vorhin schon gesagt, 2 Heimspiele. Die Spurs kommen jetzt nach Frankfurt und dann Leverkusen. Aktuell sind es 5 Punkte Rückstand auf Rang 6 für die SGE. Dann blicken wir auf ein weiteres Team, das da oben noch mit drin steht in den Top 5 und das ist Rasenballsport Leipzig. Die mussten in Heidenheim antreten in einer wunderbar mystischen Kulisse. Jonas, du hast es kommentiert und ja auch diesen Fakt kommentiert, dass die Rasenheizung einen permanenten Bodennebel erzeugt hat. Das war gerade in den seitlichen Kameras wirklich ein schönes Bild. Da hörte es mit den schönen Bildern aber aus Heidenheimer Sicht dann doch relativ schnell auf. In der ersten Hälfte, da hält man noch okay mit, lässt allerdings schon Chancen zu. Und in der zweiten fallen dann in kurzer Abfolge 3 Gegentreffer. Riedle Baku mit einem tollen Tor in der 62. Minute. Antonio Nusser mit einem nicht minder tollen Tor in der 68. Minute. Und David Raum mit einem kaum fassbaren Tor in der 70. Minute. Also es waren auch noch schöne Gegentreffer, die Heidenheim da kassiert hat, wenn sie auch dann doch nicht überraschend waren im Zustandekommen. Das heißt, Jonas, am Ende verliert Heidenheim mit 0:3, rutscht damit wieder zurück auf den letzten Tabellenplatz. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie man das dann aus Heidenheimer Sicht bewerten will. Also natürlich kannst du gegen Leipzig verlieren, gerade wenn Leipzig so spielt wie in diesem Spiel. Aber so langsam gehen ja Heidenheim auch die Spiele aus, vor allem die Heimspiele, in denen man mal Punkte holen hätte haben müssen, wenn man nicht absteigen will. Also wie blickst du denn aus Heidenheimer Sicht drauf?
Oh, das ist schwer. Das ist wirklich nicht so einfach, weil ich fürchte, dass es am Ende dieses Spiels halt auch eigentlich nur die Erkenntnis geben kann, es reicht halt nicht. Das war jetzt gar nicht so ein es war kein schlechtes Spiel von Heidenheim, aber die anderen sind halt besser. Und ich kann jetzt sozusagen, wenn du jetzt auf die Vorwurfsseite so blickst, na, du musst dich ja immer hinterher fragen, was hätten wir anders machen können, dann gibt's einen großen Punkt, das ist die Chancenverwertung. Mhm. Aber da muss man auch hinzufügen, dieses Thema Chancenverwertung muss man jetzt halt auch so sehen, es geht nicht drum, aus 10 Chancen eine zu machen, sondern es geht dann halt schon auch drum, aus 2 Chancen mindestens eine zu machen. Und aus den 2 machen sie halt gerade nichts. Also jetzt, das ist dann allen voran Arjen Ibrahimovic, der, es ist leider auch zu spüren, so sehr sein erstes Bundesliga-Tor möchte und will, dass er nicht loslassen kann und nicht frei ist in der entscheidenden Situation. Der hat tatsächlich eine Riesenchance. Und dann ist ja immer die Frage, wie wäre das Spiel dann gelaufen? Meine nüchterne Antwort darauf ist halt leider, das Spiel wäre dann auch nicht anders gelaufen. Natürlich kann dann, kommt die Kulisse und Heimspiel und Ostalb und alles, aber Leipzig ist schon, das ist eine gute Truppe. Die können schon richtig gut Fußball spielen und ist ja auch in dieser Saison in schöner Regelmäßigkeit so, dass Leipzig gerade diese Aufgaben gegen vermeintlich kleinere Mannschaften sehr seriös spielt. Und das war in dem Spiel auch so. Also es kann in der Frühphase gleich mal klingeln für RB Leipzig. Dann tun sie sich tatsächlich, ich sag mal, erwartet schwer. Das ist dann auch, das meine ich ja auch, mit Heidenheim hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Die waren dann über Zeitraum, sagen wir mal so 10. bis 45. Minute, mindestens mal schwer zu bespielen, vielleicht sogar leicht überlegen, aber das ist, zeigt dann ja auch die Erfahrung, mit der Zeit setzt sich dann halt in aller Regelmäßigkeit oder in schöner Regelmäßigkeit dann halt Qualität doch durch. Und das zeigt dann die zweite Hälfte eindrucksvoll. Wirklich eindrucksvoll. In der zweiten Hälfte kann es auch schon früher klingeln für RB Leipzig, dass dann mit Riedle Baku das Ding aufgeht. Finde ich ja interessant. Ich habe das Tor von ihm schon ein paar Mal gesehen, aber noch nicht im Leipziger Trikot. Das hat er in Wolfsburg, da hat er mal so eine richtig starke Phase gehabt. Das war die Phase, in der er zum Nationalspieler wurde. Da hat er, das ist eigentlich ein Rechtsfuß, hat aber mit seinem linken echt Zug, wirklich Zug am Ball. Und das war mal, da ist es mal wieder aufgetaucht, dieses Phänomen. Das war stark. So, und der bringt natürlich alles ins Rutschen. Mit dem einen Tor kommt Leipzig auf und es sind ja letztlich nur 8 Minuten, in denen die 3 Tore fallen. Das ist dann das ist vielleicht der zweite beklagenswerte Punkt aus Heidenheimer Sicht, dass du dann halt dich auch, ja, dass du dann nachlässt und dich davon beeindrucken lässt, ist aber irgendwie halt auch nachvollziehbar und der Gesamtsituation geschuldet und jetzt auch kann passieren. Und deswegen ist es jetzt in dem Fall, so wie die Tore dann auch gefallen sind, jeweils einfach auch Qualitätstore, ne? Also keine blöden Dinger, keine Standards, die halt einfach mal passieren, sondern Nusa hat jetzt das nachgeholt, was er gegen Bayern liegen ließ. Gegen München 200-prozentige nicht genutzt, insbesondere die Chance zum 2:0 gegen die Bayern. Das wäre wirklich spannend geworden, was mit dem Tor dann gewesen wäre, aber egal. Jetzt hat das nachgeholt, dann David Raum, eigentlich ein Mannschaftstor. Auch da gibt es natürlich einen individuellen Fehler, dann Stergiu rutscht so weit rein, aber auch das geschenkt, das ist am Ende dann halt auch, wie er den unter die Latte nagelt, auch jetzt einfach nicht so schlecht. Und das hätte ja auch noch deutlicher ausgehen können. Also Leipzig sehr seriös, in einem Spiel, in dem sie auch müssen, muss man auch hinzufügen. Also das war ein gefährliches Spiel. Wenn das schief geht, die haben dann kommt da auch sehr schnell Nervosität auf. Leipzig muss, steht unter Ergebnisdruck, hat noch ein Nachholspiel in Hamburg. Das macht es tabellarisch für den Moment ja auch ein bisschen unangenehm. Raus aus den Top 5 gewesen, gegen die Bayern verloren, also und vor Weihnachten aufgrund diverser Verletzungsprobleme auch mit 2 Niederlagen in die Winterpause. Also Gesamtkonstellation auch gar nicht so unbrisant bei RB Leipzig. Umso stärker jetzt sozusagen der sportliche Auftritt und der Gesamteindruck, den Leipzig da hinterlassen hat. Und Heidenheim, es gelingt halt nicht irgendwie so diese typische Heidenheim-Atmosphäre zu kreieren. Das gelingt irgendwie nicht. Ich kann mich an kein Spiel in diesem Jahr erinnern, wo sie gegen einen Großen wirklich mal dran waren. Also so, jetzt muss man zumindest sagen, so diese ganz anfällige Phase ist auch rum. Also in den letzten Wochen war es immer wieder so, dass sie zumindest so eine Art 50-50 haben herstellen können. Auswärts in Wolfsburg zum Beispiel. Mhm. Das kann mit ein bisschen Glück reicht das halt hinten raus zu einem Auswärtsdreier oder aber also es ist nicht, also es ist dann halt maximal 50-50 und insbesondere in den Heimspielen fehlt irgendwas, was in den letzten beiden Jahren da war. Ja, vielleicht, also ein kleiner Hoffnungsschimmer zumindest, ist ein bisschen mehr Kaderbreite jetzt, also mit zwei Winterneuzugängen, wo Stergiou zumindest schon mal von Anfang an andeutet, dass er ein 90-Minuten-Mann sogar ist. Ja, vielleicht hilft das so ein bisschen nach vorne, ist aber auch völlig klar, das wird einfach sehr schwer in dieser Rückrunde.
Ich finde es halt interessant, dass bei Heidenheim etwas fehlt, was eigentlich immer Heidenheim gekennzeichnet hat, nämlich eine Klarheit. Eine Klarheit im Spiel, eine Klarheit im Verteidigen und eine Klarheit auch in der Art und Weise, wie man seine Offensivchancen versucht zu kreieren. Und das war aber auch schon in Teilen der letzten Saison zu sehen. Da hat man es aber noch mit Mehrfachbelastung und so weiter noch anders vielleicht begründen können. In diesem Spiel ist mir das auch wieder deutlich aufgefallen, weil natürlich gewinnt das Leipzig verdient und natürlich hat Leipzig auch ein gutes Spiel gemacht. Aber natürlich muss Honsack auch nicht vorm eigenen Strafraum ins Dribbling gehen vorm 0-2. Das ist ein totaler Quatschmove gewesen, den hat er aber auch nicht gemacht irgendwie, weil er jetzt gedacht hat, er kann durch alle durchdribbeln, sondern er hat vorne keine Anspielstation gesehen, er guckt einmal kurz hoch und dann sieht er, okay gut, ich nehme den Ball, ich gehe jetzt mal ein paar Meter und dann kann ich den Pass spielen. Ja, und dann hat er halt den Ball verloren und dann war es zu spät und so fangen sie das 0-2. Und eine solche Aktion, die hat es einfach bei Heidenheim in den guten Phasen nie gegeben. In den guten Phasen war klar, was mache ich jetzt mit dem Ball? Und wenn es war, lang auf Dingchi in den Lauf oder auf Kleindienst auf den Kopf oder auf Beste in den Fuß, was auch immer. Oder auch in der letzten Saison gab es da auch bessere Momente. Und diese Klarheit, die fehlt ihnen jetzt. Und du siehst, Heidenheim muss ja sowieso überperformen, um in der Liga zu bleiben. Und das geht aber auch nur, wenn sich die Spielidee von Heidenheim, die nicht wahnsinnig komplex ist, aber deswegen soll sie nicht schlechter sein, aber sie ist halt eigentlich relativ einfach. Und diese Einfachheit ist nicht mal mehr zu erkennen, aus welchen Gründen auch immer. Das kann auch psychologische Gründe haben, das wäre ja auch sehr gut erklärbar. Und das ist mir aber in diesem Spiel jetzt wiederholt aufgefallen. Ich fand, das gab schon in anderen Spielen auch schon zu sehen. Gegen Mainz 05 zum Beispiel fand ich auch, dass sie manchmal viel zu verkopft gespielt haben. Das passt gar nicht zu Heidenheim. Und hat ein bisschen natürlich auch mit dem spielerischen Umschwung, den man versucht zu gehen, mit zu tun. Du willst ein bisschen besser auch im Ballbesitz sein. Aber gegen Leipzig war es einfach zu wenig. Und letztlich auch dann wieder eine okaye Hälfte und eine schlechte Hälfte. Das hat ja auch, also weiß nicht, wie oft das Frank Schmidt schon thematisiert hat in dieser Saison. Das wird halt dann schwierig. Aber die gute Nachricht, man ist immer noch dran. 2 Punkte Rückstand auf Mainz 05. Man spielt jetzt dann, okay, auswärts beim BVB, aber immerhin erwartet da niemand was von einem. Dann zu Hause gegen den HSV beim FC Augsburg. Das sind alles keine einfachen Spiele, aber einfache Spiele gibt es sowieso nicht für Heidenheim. Deswegen, also du hast immer noch genauso die Chance wie vor diesem 0-3. Und so musst du es wahrscheinlich jetzt dann auch spielen in den kommenden Wochen. Wer weiß, was dann kommt. Für Leipzig wiederum geht's jetzt dann auch in interessante Spiele. Auswärts bei St. Pauli das Nachholspiel, zu Hause gegen Mainz 05 und dann wird man beim ersten FC Köln antreten. Zu Leipzig, da machen wir auch bald mal einen Schwerpunkt. Der wird, wenn alles gut geht, wird er nach dem DFB-Pokalspiel von Leipzig aufgenommen werden. Denn im Grunde wird sich dann die Saison so ein bisschen zweiteilen. Also entweder ist dann quasi der letzte Wettbewerb vorbei, weil man nicht gegen den FC Bayern weitergekommen ist in die nächste DFB-Pokalrunde, oder wir haben einen großen Aufreger, man hat es geschafft, Rache zu nehmen für das 1-11 aufaddiert in den bisher beiden Spielen für Leipzig. Also ungefähr dann in dem Dreh rum wird, wenn alles klappt, mit Gast und so weiter, ein Schwerpunkt zu RB Leipzig erscheinen. Dann blicken wir weiter und gehen einen Rang weiter nach hinten. Leipzig ist jetzt auf Rang 5, erstmal vor diesem Nachholspiel mit 35 Punkten. 3 Punkte dahinter schon wartet Leverkusen. Immerhin musste Leverkusen nicht abreißen lassen, denn im Spiel gegen Werder Bremen, da kann man mit 1:0 gewinnen. Das erste Tor, das man noch in Überzahl herausspielt, weil sich mal wieder ein Bremer verletzt. Amos Pieper muss verletzt raus und Malatini kommt dann für ihn rein. Das zählt noch nicht wegen eines Handspiels bei Torerzielung, aber in der 37. Minute, dann spielt sich Leverkusen relativ einfach mit einem Doppelpass von Vázquez einen schönen Treffer heraus zum 1:0. Werder hat ab dann, spätestens ab dann, den Ball und auch einzelne Chancen, aber Juli, kaum eine dieser Chancen war nennenswert in dem Sinne, dass es mal richtig gefährlich wurde. Und so wird auch Leverkusen für diesen passiven Ansatz spätestens nach der Führung auch gar nicht so wirklich bestraft. Und deswegen war es ein komisches Spiel, wie ich zumindest fand. Denn Werder sah gut aus, hatte Ballbesitz, hatte Kontrolle, hatte aber gar keine Idee, wie man Tor schießen will. Und deswegen hat man dann letztlich auch wahrscheinlich völlig verdient mit 0:1 verloren. Wenn wir mal mit der Bremer Sicht auf die Dinge beginnen. Gibt's positive Dinge, die man mitnehmen kann aus diesem Spiel, deiner Meinung nach?
Boah, also ich finde auch, dass man eigentlich gar nicht so gut aussah, weil ich finde, es war schon sehr daran geknüpft, dass man vermeintlich gut aussah, dass halt Leverkusen wirklich gesagt hat, okay, wir geben euch den Ball, weil ihr eh keine Idee mit habt. Und klar, das kann auch bestraft werden. Also ich fand auch Leverkusen nicht wirklich gut und ich finde, man hat gesehen, dass es beides Teams sind, die vielleicht gerade nicht ihre beste Phase haben. Aber es war dann schon sehr, sehr wenig von Werder Bremen. Also ich finde, man hat ziemlich deutlich die Schwächen von beiden Teams gesehen. Das war bei Leverkusen, vor allem wenn sie hoch angelaufen wurden, was Bremen auch versucht hat. Und es hat auch immer mal wieder geklappt. Also gerade wenn sie hoch den Ball erobert haben, wurde es gefährlich. Wenn sie ihn nicht hoch erobert haben, wurde es auch gefährlich. Aber halt auf der anderen Seite, weil dann die Abstände irgendwie zu groß waren und Leverkusen das sehr, sehr schnell überspielen konnte. Und ansonsten, ja, hat Werder halt versucht, anfangs über Konter natürlich und Ginmar zu schicken. Aber ich finde schon, dass da einfach dieser Zug zum Tor fehlt, beziehungsweise auch einfach die Durchschlagskraft, also auch die anderen offensiven Mittel dann in der zweiten Halbzeit, als sie ja wirklich, also Spielkontrolle hatten, das kann man vielleicht positiv hervorheben. Sie hatten auf jeden Fall die Spielkontrolle dann, haben es dann über ihre bekannten Steckpässe versucht, die aber nicht so richtig angekommen sind. Und selbst wenn sich die Flügel irgendwie mal durchgesetzt haben, dann ist das verpufft, weil halt niemand im Strafraum war. Von daher, ja, fand ich es schon ein bisschen erschreckend, wie wenig dann offensiv durchkam. Gerade auch, weil eigentlich Leverkusen in der zweiten Halbzeit, obwohl sie da wirklich ja fast gar nichts mehr versucht haben, mit Ball im Ansatz immer wieder Konterchancen hatte, die einfach super schlampig ausgespielt hat. Dadurch wurde es nicht gefährlich. Aber es war jetzt, finde ich, schon so, dass man auch da gesehen hat, dass Werder nach hinten nicht wirklich stabil ist und nach vorne halt einfach super wenig geht. Und gerade das, was du angesprochen hast, dass es halt nach außen so ein bisschen wirkt, naja, wir haben ja Leverkusen irgendwie in der zweiten Halbzeit fast dominiert. Ich weiß nicht, wie gut das Werder in der Situation tut. Ich glaube auch, einige Spieler hatten es nach dem Spiel angesprochen, dass man damit gar nicht so unzufrieden war. Aber muss man sich schon fragen, was halt passiert, wenn man in 45 Minuten, in denen Leverkusen einem den Ball wirklich komplett überlässt und super passiv spielt, es trotzdem nicht schafft, sich eine richtig eindeutige Torchance rauszuspielen. Weil so halt Leverkusen am Ende mit dem Erfolg halt recht hat und gesagt hat, gut, das war ein relativ ungefährdeter 1:0-Sieg zu Hause, mit dem man ein bisschen Selbstbewusstsein vielleicht wieder gewinnen konnte, war das schon von Werder-Seite sehr, sehr wenig.
Also nur um es zu illustrieren, 61% Ballbesitz hatte Werder in der zweiten Hälfte, 9:5 Schüsse, aber nur 0,5 Expected Goals hat man daraus kreiert. Ich habe sogar bei einem anderen Statistikanbieter habe ich 0,3 Expected Goals für die zweite Hälfte aufgeschrieben. Also es war auf jeden Fall nicht sehr viel. Darauf können wir uns einigen. Man hat sehr viel über die Flügel dann gespielt. Unheimlich, oder was heißt unheimlich, aber für Werder-Verhältnisse viele Flanken geschlagen, 15 waren es am Ende nur in der zweiten Hälfte, 3 davon sind angekommen und das ist für mich so ein bisschen der Ansatzpunkt für Kritik, also dass du dich schwer tust gegen Leverkusen, wenn du 0:1 hinten liegst, finde ich okay, auch wenn Leverkusen jetzt auch wirklich gerade nicht die beste Phase hat, aber das kann trotzdem auswärts, ist das kein angenehmes Auswärtsspiel. Dass du dann auf Flanken setzt, weil du auf den Flügeln Platz hast, das kann man auch, ja, also ist halt dann, wenn du es mit den Steckpässen nicht schaffst, du hast es ja sehr schön beschrieben, und gegenläufige Bewegungen haben ja auch komplett gefehlt. Das ist eigentlich was, auf das Leverkusen manchmal ein bisschen allergisch reagiert, weil sie da ein bisschen anfällig sind. Also sprich, Stürmer zieht einen Innenverteidiger raus, der geht die ersten Schritte mit und dann kannst du dahinter in den Raum reinspielen. Hätten sie eigentlich sowohl Spieler für, die das laufen können, als auch die, die den Pass spielen können, haben sie aber eigentlich nie gemacht. Okay, aber dass du dann flankst, ist in Ordnung, aber du hast es ja auch schon angesprochen, auf welchen Zielspieler denn bitte? Also Justin Ginma sicher nicht, der war aber manchmal Zielspieler, und hier muss man sagen, also Milosevic kam in der 60. Minute, ist mir aber ehrlicherweise jetzt auch nicht so als kopfballstarker Spieler in Erinnerung geblieben, aber vielleicht liegt das auch in meiner Erinnerung. Er hat jetzt in den 30 Minuten plus Nachspielzeit nicht gezeigt, dass er so viel besser wäre, und dann kam halt Keke Top in der 79. Minute, dann hattest du einen Zielspieler, der aber halt auch so dermaßen abgekocht wurde von allen Innenverteidigern von Leverkusen, dass du auch sagen musst, ja, du hast einen Zielspieler, aber vielleicht hatte der nicht die Qualität, die es da gebraucht hat. Und das ist das, was ich bei Bremer Seite bedenklich finde, dass der Spielansatz nicht funktioniert hat, dass der Spielansatz auch gar nicht zu den Stärken der Spieler gepasst hat und dass dann Horst Steffen auch, finde ich, in dem Spiel eindeutig zu spät reagiert hat. Also quasi drei Wechsel in der, also einmal zur Hälfte, aber Isak Schmidt, der musste ja auch verletzt raus, der hatte einen Zusammenprall. Im Nachhinein wurde jetzt eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Der Zusammenprall war übrigens schon, ja, ach, ich hab's schon in meinem Kopfverletzungsdokument, aber er war früh in der ersten Hälfte. Also wieder mal so ein Fall, der nicht ganz perfekt diagnostiziert wurde. Das ist schwierig, wenn du schon zwei Wechsel weg hast durch Verletzung, das ist mir völlig klar. Aber trotzdem dann in der 60. nur einmal zu wechseln und irgendwie hinten raus noch ein weiteres Mal. Ich weiß nicht, ob Horst Steffen da auch, ja, ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich verstehe seinen Ansatz und dass es nicht einfach ist, weil es viele Verletzte gibt. Aber irgendwie hätte ich mir auch gewünscht, so schwer es ist, gib doch irgendeinen Impuls von draußen, um es deinem Team leichter zu machen. Denn die waren fürchterlich frustriert, was du ja unter anderem an der gelben Karte für Friedl gesehen hast. Für Meckern, die fünfte gelbe Karte. Auch das, ja gut, hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ehrlicherweise kann man aber sagen, lieber gegen Hoffenheim gesperrt als gegen Gladbach. Die sind eher schlagbar. Das sind die nächsten beiden Gegner. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie viele Werder-Fans. Aber ja, also ich fand, insgesamt war das kein guter Auftritt von ganz vielen Bremern, und da muss man Horst Steffen mit reinnehmen, denn so schwierig es ist bei der angespannten Personallage, Leverkusen hat gezeigt, dass Leverkusen schlagbar ist. Nicht zuletzt haben sie es in der Champions League gezeigt, und da konnte Werder nicht ansetzen. Wenn wir dann aber mal auf die Leverkusener Seite blicken, ich weiß nicht, Julie, oder du kannst auch gerne dazu noch was sagen, also wenn du willst, noch gerne was zu Werder. Ansonsten lass uns auf die Leverkusener Seite blicken. Was gibt's denn dazu zu sagen?
Ja, eigentlich habe ich auch nicht mehr viel zu Bremen zu sagen, bis auf, dass ich schon auch, also das fehlende Offensivkonzept dann auch, also ein Stück weit irgendwann dem Trainer zuschreiben würde. Klar, es ist nicht einfach, die Kaderqualität ist nicht so riesig, gerade bei den Ausfällen, die sie dann haben. Aber irgendeine Idee braucht es halt dann doch. Also es war jetzt in dem Spiel schon wirklich arg wenig. Gerade weil ich halt auch, um dann die Brücke zu Leverkusen zu schlagen, Leverkusen nicht wirklich so stark fand, wie, also es war jetzt nicht so, dass man sagt, naja gut, als Bremen kann man ja auch, ich meine, dass man als Bremen in Leverkusen verliert, ist jetzt eigentlich nicht irgendwie komplett unerwartbar, aber in der Form halt ärgerlich, weil Leverkusen nicht in der besten Phase ist. Man muss dazu sagen, dass sie natürlich in der ersten Halbzeit schon auch mehr Tore hätten schießen können direkt. Gerade Poku, der da zwei riesige Chancen irgendwie vergibt. Also dann kann das Spiel auch ein bisschen höher irgendwie direkt ausgehen. Aber auch ansonsten, wie gesagt, ich finde, man hat schon gesehen, dass sie Probleme haben, wenn sie hoch angelaufen werden. Gerade wenn Alex Garcia nicht den Spielaufbau übernehmen kann, wirkt es manchmal ein bisschen holprig. Den ich aber positiv herausheben würde, war Maser, der mir in den letzten Wochen echt immer besser gefällt als Unruhestifter im offensiven Mittelfeld. Und ansonsten, finde ich, kann man sagen, dass sie es natürlich am Ende erwachsen wie ein Top-Team zu Ende gespielt haben. Es war aber schon sehr, sehr passiv. Also es ist halt die Frage, was dann der Anspruch ist von Leverkusen. Man nimmt jetzt so das 1-0 mit. Richtig beruhigt würde ich aber als Anhänger von Bayer, möchte es ja nicht in die Woche gehen, weil mir dafür schon auch die spielerischen Ansätze gefehlt haben, um Bremen so richtig in Gefahr zu bringen. Und halt auch die Chancenverwertung nicht so doll war. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, finde ich, gab es schon auch immer wieder Konteransätze, wo man das Spiel hätte zumachen können und die einfach super schlampig zu Ende spielt. Und dadurch bleibt es zumindest rein ergebnistechnisch ja recht eng. Und wenn man Pech hat und Bremen dann doch mal irgendwie eine Flanke durchkriegt, würde man da schon irgendwie unnötig Punkte abgeben. So ist es jetzt gut gegangen, aber ja, es war halt auch Bremen.
Ja, ich meine, Kasper Jürme, der hat das schon ganz ähnlich gesehen in der Pressekonferenz danach. Also sinngemäß hat er gesagt, na, es gibt halt auch schlechte Spiele, die man gewinnen muss. Und ich bin einfach nur froh, dass wir es gewonnen haben. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, ich finde auch, also das ist natürlich nicht der Anspruch von Leverkusen und sie können das eigentlich auch besser, aber A, immerhin haben sie sich die Chance noch rausgespielt haben. Das ist im Grunde wie das Auswärtsspiel bei Piräus. Also klar, du verlierst mal wieder in der Champions League, das ist auch kein schönes Ergebnis und bringt Leverkusen in eine doofe Situation jetzt mit Blick aufs Spiel gegen Villarreal, aber auch da gab es Chancen und in der Regel regressiert das irgendwann zur Mitte, irgendwann nutzt du deine Chancen wieder ungefähr so, wie du bekommst. Und dann hätten sie auch im Piräus zumindest ein anderes Spiel gestalten können. Und so war es hier gegen Werder auch. Du hast es ja zu Recht angesprochen. Chancen fürs 2-0 gab es einige oder für ein früheres 1-0. Dann kann dieses Spiel auch anders verlaufen. Und dann hat halt, also Leverkusen ist halt immer noch eine Baustelle auf ganz, ganz vielen Positionen. Das siehst du auch daran, dass ein Jonas Hofmann gefühlt 5 verschiedene Positionen gespielt hat im Verlauf dieses Spiels, weil er immer derjenige war, der dann quasi nach Einwechslungen seine Position verändern musste. Du siehst es an jemandem wie Bade, der hat letztlich auch Glück, dass er nicht gelb-rot sieht. Also sieht die gelbe Karte und applaudiert dann Tobias Reichel für diese Entscheidung. Das ist auch wirklich selten doof und war eher, ja, so ganz kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum er nicht die zweite gelbe gesehen hat, weil eigentlich darf das nicht sein. Das ist eine Respektlosigkeit, war, glaube ich, in der 88. Minute. Sehr wahrscheinlich hätte es dieses Spiel jetzt auch nicht gedreht. Aber da siehst du, die haben alle mit sich zu tun. Andrich jetzt wieder zentraler Innenverteidiger, Kwanza und Bade eben links und rechts davon. Mit Höhen und mit Tiefen. Garcia komplett aus dem Spiel raus. Du hast es ja schon angesprochen. Selten mal ein Spiel gesehen, wo er so wenig, also produktive Ballkontakte hatte. Aber dafür hat halt Maser dann eben seinen Tag genutzt und eben ein sehr gutes Spiel gemacht. Was ich damit sagen will, ist, Leverkusen ist, wie vielleicht auch letztlich nicht anders erwartbar, durch das ganze Erik ten Hag-Missverständnis und diesen riesen Kaderumbruch, das ist weiter ein Team, die bauen sich quasi gerade zusammen im laufenden Spielbetrieb. Das war definitiv ein schlechteres Spiel, was sie hatten, aber sie haben es gewonnen. Sie haben auch schon bessere Spiele gehabt, die haben sie verloren. Unter anderem in der Champions League ist ihnen das passiert. Jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Also das, ich glaube, bei Leverkusen, das wird jetzt einfach bis zum letzten Spieltag so bleiben. Ich glaube nicht, dass die, also höchstens sie scheiden in der Champions League aus und haben dann mal Zeit, ein bisschen was aufzubauen. Aber ansonsten, glaube ich, geht das jetzt so weiter. Ist mein Gefühl. Villarreal zu Hause und dann Eintracht Frankfurt auswärts. Das wird natürlich hochinteressant für Leverkusen, denn es sind aktuell 4 Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze. 5 Punkte Vorsprung hat man aber immerhin auf den ersten Nicht-Europapokalplatz und einer der 5 Punkte Rückständigen ist ja eben Eintracht Frankfurt. Das heißt, das könnte sehr, sehr wichtig werden für die Leverkusener. Werder Bremen wiederum ist jetzt auf Rang 15 abgerutscht. Nur noch 3 Punkte Vorsprung hat man eben auf den Relegationsplatz. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Hoffenheim jetzt im Nachholspiel zu Hause und dann Borussia Mönchengladbach. Das wird natürlich höchst interessant werden für Werder Bremen. Und auch da, ich habe neulich bei Instagram mehrere Nachrichten sogar bekommen. Wann kommt der Werder-Schwerpunkt? Ja, jetzt irgendwann dann. Also jetzt gucken wir mal, wie es gegen Gladbach läuft und so weiter. Und ich glaube, dann drängen sie sich schon rein hier ins Rasenfunkprogramm. Bleibt alle ganz ruhig. Jeder kommt mal dran. Auch der SC Freiburg war noch nicht dran in dieser Saison, aber der erste FC Köln, da haben wir nämlich den Schwerpunkt in der letzten Woche aufgezeichnet und den könnt ihr sehr gerne nochmal anhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit Julian Witzel habe ich da gesprochen und damit habe ich euch aber auch schon die beiden Beteiligten des nächsten Spiels verraten, über das wir jetzt sprechen wollen. Es war das Sonntagabendspiel zwischen Freiburg und dem FC und es hatte durchaus einiges zu bieten, unter anderem einen mutigen ersten FC Köln, auch mit einem guten Anlaufverhalten und sehr, sehr schönen Wandspieleraktionen von Ragnar Ache. Und eine solche dann leitet auch das 1-0 ein. Zunächst verliert da der FC den Ball, aber Meiner bleibt in der Situation, dribbelt nochmal an, legt nach innen und am Ende schießt Max Rosenfelder den Ball ins eigene Tor in der 9. Minute. Aber Nicht mal 2 Minuten dauert es und der SC Freiburg kann ausgleichen. Nach einem langen Ball von Adebolo fehlt Köln so ein bisschen die Schärfe auf dem zweiten Ball, ist aber auch unglücklich gelaufen. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, der Pass, den dann Suzuki in größter Bedrängnis spielt auf Scherhand, der ist mindestens genauso gut wie der Lupfer von Scherhand dann zum 1:1. Also das, was Freiburg dann aus diesem Ballgewinn macht in der Hälfte, das hat auch einfach eine hohe Qualität. Es geht dann munter hin und her, sowohl der FC hat kleinere Chancen als auch der SC und eine davon, die führt dann auch zum 2:1. Jan-Niklas Beste zieht von links nach innen, das hat man auch ungefähr 13 Mal gesehen in diesem Spiel, und passt auf Matanovic, von dem prallt der Ball zu Ginter und zurück zu Matanovic und der kann das 2:1 erzielen. In der zweiten Hälfte dann gibt's noch einen Strafstoß. Matanovic hätte dieses Spiel mutmaßlich schon früher entscheiden können, aber er verschießt diesen Strafstoß. Marvin Schwäbe pariert und so bleibt es dann spannend. Köln hat noch einzelne Chancen. Castromontes mit einem Freistoß ist vielleicht noch so eine der größten. Allerdings zieht Köln auch so seine Themen weiter mit sich durch. Also wer ein Beispiel dafür sehen möchte, der kann in der 88. Minute sich mal angucken, wie 3 Freiburger gegen, ich glaube, 5 oder 6 Kölner bei einer Ecke trotzdem eine Großchance herausspielen. Also der FC, er hat seine Themen, aber Jonas, ohne dass man da jetzt so grundsätzlich die große Niveaufrage stellen müsste. Also der FC konnte auch hier wieder gut mithalten. Und wenn wir dieses Spiel 10-mal spielen, dann fällt da definitiv mindestens ein Punkt hin und wieder runter für den ersten FC Köln. Also wie blickst du denn auf beide Teams?
In dem Spiel 50-50 für mich. Also ich habe, das hätte, Köln muss dieses Spiel nicht verlieren. Das kann auch gut gehen, ist es nicht. Ich teile das. Köln ist, das ist eine weiterhin okay, ordentliche, manchmal gute Saison, manchmal nicht so gut. Aber irgendwie, wenn es nicht so gut ist, erklärbar. Also es ist wieder mal eine durchgewürfelte Abwehrkette. Da kommt einfach keine Ruhe rein. Und angesichts dessen ist das alles total okay, was Köln da macht. In den Heimspielen sind sie emotional immer in der Lage, Spiele noch zu drehen. Und auf der Auswärtsseite, da zeigt sich ja dann schon auch irgendwie so die Qualität und die war da. Also so die Köln muss das Ding nicht verlieren, Anfangsphase gut. Und dann ist wahrscheinlich der Knackpunkt diese 90 Sekunden, die es dann halt nur dauert, bis das 1:1 fällt. Und das sind eigentlich ganz, das ist eine Riesenqualität von Freiburg, muss man sagen. In aller Regel ist es ja so, dass in der direkten Folge von einem Tor, das sind ganz gefährliche Momente für die Mannschaft, die es kassiert hat. Und in schöner Regelmäßigkeit geht da einfach sofort nochmal die Chance sogar zum zweiten Tor auf, weil der Gegner geschockt kurz ins Grübeln und dergleichen. Und in Freiburg passiert in schöner Regelmäßigkeit das Gegenteil. Also das ist eine, das kann man als Qualität gar nicht hoch genug einschätzen. Diese Comeback-Qualitäten, die Freiburg immer wieder an den Tag legt, noch dazu aus einer Europacup-Woche kommend, das ist schon echt top und wahrscheinlich der Moment, mit dem Köln sich, damit werden sie sich grämen. Dann gibt's aus Kölner Sicht ein paar Chancen noch in Hälfte 2. Ja, da können sie was rausholen. Fairerweise muss man dazu sagen, Marvin Schwäbe hat einen Top-Tag. Der Handelfmeter, vielleicht auch noch so eine kleine Erwähnung wert. Wir hatten ja in Gladbach fast eine identische Szene. Mhm. Beide Male ist es im Grunde so, Ball prallt vom Körper an einen Arm, der da meinetwegen nicht natürlich ist. Regeltechnisch ist beide Male eigentlich klar, ja klar, ist halt ein Handelfmeter. Ich habe aber das Interview von Kwasniok hinterher gehört und ich finde, er hat da einen Punkt. Es ist einfach eine letztlich unnötige Verkomplizierung des Ganzen. Ich finde, dass Das sind so Zeitlupen-Elfmeter. Und wenn der Ball unmittelbar von einem Körperteil abprallt, dann kann man doch eigentlich Absicht ausschließen. Und für mich persönlich ist Absicht einfach das wichtigste Kriterium. Aber diese Baustelle haben sich die Schiedsrichter selber gegeben. Dementsprechend müssen sie damit umzugehen wissen. Und wenn man das so
beziehungsweise, wenn ich da ganz kurz rein darf, ja. Also ich hab schon das Gefühl, also die Manager und Entscheider bei den Vereinen, die wollten das schon auch so, weil der Grund, warum das wieder geändert wurde, früher war ja quasi vom Körper an den angewinkelten Arm, dann konnte es nicht sein, war, dass es halt Situationen gab, in denen jemand so, ich breite jetzt meinen Arm weit nach hinten aus, in einen Schuss reingesprungen ist und er so dann quasi zwar mit einem Abpraller das verhindert hat, aber eben dann die Argumentation war und auch durchaus von Trainern und Sportdirektoren, dass sie gesagt haben, ja gut, der wollte ja den Ball, der vergrößert doch seine Körperfläche, warum ist das jetzt auf einmal nicht Handstrafstoß? Deswegen spricht man ja jetzt nicht mehr von der Absicht, sondern durch die Handhaltung hat man es in Kauf genommen, dass man eben die Körperfläche vergrößert. Ich finde es ehrlicherweise eine andere Szene als die bei Gladbach, weil hier sehe ich einen Ellbogen, der leicht angewinkelt ist und quasi in einer Wegdrehbewegung ist, aber nicht so, dass er wirklich die Körperfläche vergrößert. Deswegen, er wurde auf dem Feld so gegeben, dann ist es keine klare Fehlentscheidung, musste nicht reingehen. Wenn er aber nicht gegeben worden wäre, hätte ich auch nicht gesagt, okay, hier muss man jetzt reingrätschen. Deswegen, das ist dann eine Feldentscheidung, da kann ich mit leben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es daher kommt, dass es jetzt eben, also das, was jetzt Lukas Kwasniok verkopft nennt, kommt, glaube ich, halt auch daher, dass es halt auch Handspiele gibt, bei denen du dir denkst, ja gut, wenn er so reinspringt, ist es egal, ob der Ball vom eigenen Oberschenkel dahin springt.
Ich fände es eine Chance der Vereinfachung. Die Handspielregel ist dramatisch zu kompliziert. Wir werden niemals auf einen grünen Zweig kommen. Und diese Chance könnte man nutzen. Es sind dann im Zweifel auch immer die Trainer und Sportdirektoren, die den gegen sich bekommen haben, die das dann so sehen. Aber das ist jetzt auch nicht das Riesending. Also es ist einfach nur kurz gedroppt an der Stelle. Und dadurch, dass der Elfmeter auch nicht drin war, letztlich auch in keiner Weise entscheidend. Zurück zu Köln. Das war jetzt halt einfach, die sind auf einem, das ist ein gutes Auswärtsspiel. Also wenn man nur das Spiel guckt, dann ist das ein gutes Auswärtsspiel, für das man nichts bekommen hat. Alle Hüte gezogen vorm SC Freiburg, weil solche engen Spiele zu ziehen ist auch eine Kunst, vor allen Dingen in dieser jahrelangen Regelmäßigkeit, die man beim SC Freiburg da ja feststellen kann. Diese Comeback-Qualitäten sind das eine, das zeichnet eine wirklich gute Mannschaft einfach aus, schwer planbar, aber wirklich eine großartige Qualität. Matanovic kommt mit so einer beharrlichen, mit so einer Beharrlichkeit einfach voran. Also so Stück für Stück für Stück. Hätte er dann sogar eigentlich noch schneller alles klar machen können. Unterm Strich, Freiburg ist wieder eine Heimmacht, unverändert. Und die sind da extrem schwer zu knacken. Deswegen hat dieses Spiel jetzt für beide Seiten wahrscheinlich gar nicht so große neue Erkenntnisse, sondern es ist eine Fortschreibung der bisherigen Saison. So würde ich zusammenpacken.
Ja, ich glaube, beim FC ist es schon, also da war die Stimmung vor ein paar Wochen, deswegen habe ich ja auch den Schwerpunkt gemacht, schon noch sehr, sehr viel kritischer. Deswegen glaube ich, dass die positiven Erkenntnisse ein bisschen wichtiger sind für den FC als für den SC Freiburg, weil es eben gut zu sehen ist, dass man jetzt zumindest jetzt in diesem Stretch Mainz 05, zweite Hälfte und jetzt eben gegen den SC Freiburg im Grunde beide Hälften gut im Spiel war. Das muss ich jetzt aber dann schon fortführen. Also bisher hatte der FC schon, finde ich, das Problem, dass man auch dadurch, dass eben Lukas Kwasniok bisher immer ein Trainer war, der sehr, sehr viel verändert hat und sehr viel angepasst hat und dann aber in der Halbzeit ganz oft wieder zurückstellen musste auf einen anderen Plan. Dadurch hat man es vielleicht auch sich ein bisschen schwerer gemacht, eben mal so auf ein Grundniveau zu kommen, unter das man nicht mehr zurückfällt. Bin ich sehr gespannt, wie es jetzt zu Hause gegen Wolfsburg weitergeht, weil das ist jetzt wirklich kein Team, was einen herspielt. Das ist aber gar nicht so einfach dann, glaube ich, für den FC. Deswegen, ich glaube, für den FC sind die positiven Effekte wichtiger noch aus diesem Spiel, weil eben auch wirklich einige Dinge funktioniert haben. Es gab eine Kombination der 81. Minute mit so einem tiefen Pass aus dem rechten Halbraum auf Ache, der legt auf Bülter, ich glaube, so ist sogar der Freistoß dann entstanden. Auf jeden Fall, ja genau, das war der Freistoß, der dann entstanden ist. Das war einfach ganz fantastisch gespielt. Wenn sie solche Elemente öfter mit drin hätten, dann wären sie auch noch ein bisschen schwerer zu verteidigen. Bin ich gespannt drauf, ob man das öfter sieht. Und beim SC Freiburg würde ich dir zustimmen. Also es ist good old SC Freiburg, gewinnt so ein Spiel irgendwie, obwohl die deutlich müde waren. Das hast du gesehen. Also das Spiel gegen Maccabi Tel Aviv, das hat auch nochmal auf jeden Fall Kraft gekostet. Gerade in der zweiten Hälfte, trotz der Einwechslung von unter anderem Grifo und Höhler, kaum noch Entlastung gehabt, aber sie mussten dann auch nicht entlasten, weil sie relativ stabil standen, kaum große Chancen zugelassen haben. Putzig finde ich ehrlich gesagt Jan-Niklas Beste. Er versucht so sehr uns zu verkaufen, dass er jetzt gleich rechts an seinem Gegenspieler vorbeigeht, aber alle im Stadion inklusive sein Gegenspieler wissen, nee, du gehst auf deinen starken Fuß, du gehst innen vorbei. Und trotzdem hat es 2-3 Mal funktioniert. Das fand ich wirklich lustig. Christopher Lund und alle anderen Beteiligten wussten genau, was da passiert. Und ansonsten finde ich, also Scherhand, nicht nur, weil er dieses sehr schöne Tor macht, sondern weil ich finde, dass der einfach eine sehr gute Tiefe ins Spiel gibt bei Freiburg, gefällt mir sehr gut. Und Yuito Suzuki, der hat jetzt schon mehrere gute Spiele aneinandergereiht, auch in der Partie wieder, hat Köln vor große Probleme gestellt. Und gut, die Vorlage zum 1:1 habe ich ja vorhin schon gelobt. Ich glaube, das sind nochmal so zwei, die ich herausheben würde aus einem guten Freiburger Team. Gut, ich sehe Zustimmung, auch wenn du eingefroren bist bei mir. Jetzt sehe ich die Zustimmung wieder. Okay, also für den SC Freiburg geht es jetzt dann weiter. Erstmal zu Lille in der Europa League und dann zum VfB Stuttgart. Es sind die Europa League Wochen für den SC. 27 Punkte sind es, 5 Punkte Rückstand aktuell auf Leverkusen auf Rang 6. Und der erste FC Köln wiederum, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wird jetzt dann zu Hause spielen gegen den VfL Wolfsburg und dann gegen Raber Leipzig. Köln mit 20 Punkten, 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Also das sieht alles sehr gut aus. Aber wir haben ja auch schon im Köln-Schwerpunkt erörtert, die Themen sind auch nicht nur sportliche, die man gerade beim FC hat. Und damit landen wir auch beim VfL Wolfsburg und dem ersten FSV Mainz 05. Das ist das vorletzte Spiel, über das wir sprechen wollen. Und da schien es perfekt zu laufen für den VfL aus Wolfsburg. In der dritten Minute nämlich schon kurbelt Kumbedi den Angriff an und geht in den Strafraum, legt flach auf Amura und der erzielt per Hacke das 1:0 für den VfL. Und nicht mal ein sehr, sehr softer Elfmeter, den Mainz 05 bekommt, der kann Mainz erstmal zurück ins Spiel holen, denn Grabara pariert den Schuss von Tietz, der generell einige Chancen hatte und dann aber noch vergeben hat. In der zweiten Hälfte allerdings, beziehungsweise eigentlich auch schon in der ersten Hälfte, verfällt Wolfsburg in eine Passivität, die man schon kennt, wenn man den VfL Wolfsburg in dieser Saison verfolgt. Kaum noch eigene Chancen, dafür bekommt Mainz 05 eine nach der anderen. Und als dann Nadim Amiri eingewechselt wurde in der 65. Minute, hatte man dann auch die Qualität in den Vorlagen, um diese Chancen zu nutzen. 2 Tore nach Ecke und 1 Tor nach Strafstoß fallen jetzt. In der 68. Minute Ecke Amiri auf Tietz, 1:1. In der 73. Minute haben wir letztlich eine Vorlage von Hollerbach nach einer Ecke von Amiri, der im zweiten Versuch dann Stefan Bell findet zum 2:1. Und in der 83. Minute führt dann eine Ecke zum Kopfball von Bell, der Pejcinovic an der Hand trifft. Es gibt nach VAR-Eingriff einen Strafstoß, in den verwandelt dann Nadim Amiri zum 3:1. Und so, Juli, gewinnt Mainz 05 dieses sehr, sehr wichtige Spiel dann doch äußerst überzeugend. Und auf Grundlage dieses Spiels muss man doch eigentlich sagen, die größeren Sorgen müsste sich fast Wolfsburg machen, oder ist das jetzt eine Overreaction meinerseits?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist vielleicht eins der schlechtesten Spiele, würde ich sagen, die ich je vom VfL Wolfsburg gesehen habe. Und ich habe schon einige schlechte gesehen, gerade in den letzten Saisons. Je nach Statistikseite hatte, glaube ich, Mainz wirklich fast überall einen X-Goal-Wert von über 4. Das ist schon bezeichnend irgendwie. Also es war eine katastrophale Leistung vom VfL, finde ich. Und ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich meine, wir haben eben drüber gesprochen oder vorhin, dass Gladbach, sobald sie 1:0 hinten liegen, irgendwie in eine Passivität verfällt und nichts mehr schafft. Bei Wolfsburg ist das gleiche der Fall, wenn sie 1:0 führen. Das ist irgendwie, zieht sich durch die Saison. Also es ist ein sinnbildliches Spiel. Wahrscheinlich muss man bei dieser Passivität und bei dem Zweikampfverhalten vom ganzen Team eigentlich ansetzen. Was das angeht, ist, wie gesagt, zieht sich durch die ganze Saison. Man startet eigentlich ganz gut. Ich finde, man hat in den ersten 5 Minuten die Idee gesehen, dass Pejcinovic sich auf die Außenseiten fallen lässt und eben ausweicht. Amura dadurch ja auch immer mal wieder in die Spitze startet, aber auch sein Tempo über die Außen nutzen will. Und so kommt man ja sogar zu dem Tor, was Mainz natürlich auch wirklich nicht gut verteidigt. Aber ja, eigentlich ab der 10. Minute macht man gar nichts mehr fürs Spiel. Man ist immer zu spät in den Zweikämpfen und wenn, dann irgendwie auch sehr unbeholfen. Du hast den Elfmeter schon angesprochen. Es ist soft, aber es ist schon auch ein Kontakt da und es ist einfach von Sousa nicht klug gemacht. Also es ist einfach dumm angestellt, wenn man ganz ehrlich ist. Und es ist halt nicht das erste Mal so. Ich weiß nicht, wie viele Elfmeter Wolfsburg schon kassiert hat in dieser Saison. Man hat das Gefühl, alle zwei Spiele ist es einer. Und es ist aber auch nicht nur die Defensivreihe, sondern es zieht sich ja eigentlich durch die gesamte Mannschaft. Ich glaube, ihr habt es nach dem Bayern-Spiel auch angesprochen. Eriksen und Amura sind jetzt defensiv nicht die Spieler, die das irgendwie zusammenhalten. Gerade Amura hat auch in der Vorwärtsbewegung immer wieder Ballverluste, die irgendwie sehr, sehr gefährlich enden können. Meier hat jetzt am Samstag gar nicht von Anfang an gespielt, ist aber jetzt auch kein Defensivwunder. Wimmer kann das, finde ich, eigentlich, läuft aber auch seit einigen Wochen viel hinterher. Und Piccinovic würde ich gleich ein bisschen rausnehmen, der, finde ich, sehr, sehr viel arbeitet, aber dann auch auf sich allein gestellt ist. Und trotz all der Punkte, die ich angesprochen habe, schafft man es ja wirklich irgendwie unbeschadet in dieser Halbzeit. Auch natürlich dank einer wirklich sehr, sehr guten Torwartleistung von Gravara, den man auf jeden Fall rausheben muss. Hält den Elfmeter, aber auch sonst sehr, sehr gut auf der Linie agiert. Und also Bauer hat dann in der Pressekonferenz angesprochen, dass man wohl nach der Halbzeit aggressiver rausgekommen sei. Den Part habe ich irgendwie verpasst. Also ich fand, das war eigentlich das gleiche Muster. Es wurde dann eher nur noch schlimmer, als Amiri eingewechselt wurde. Und ich will Mainz nichts wegnehmen. Ich finde, sie haben das sehr, sehr gut gespielt und der Sieg ist hochverdient. Ich finde aber das Erschreckende aus Wolfsburger Perspektive, dass sie gar nicht so viel Besonderes machen mussten. Also es waren viele Seitenverlagerungen und Flanken und oft dann immer Ableger oder abgefälschte Bälle in den Rückraum, der auch wirklich konstant irgendwie nicht besetzt war vom VfL. Und ja, wie gesagt, also es soll nichts von der Mainzer Leistung wegnehmen, aber es war jetzt nicht so, dass die da irgendwie Wolfsburg hoch zerspielt haben irgendwie, sondern es war mehr wirklich dieses Eigenverschulden vom VfL beim ersten Tor. Klar, sind dann am Ende ja sogar tatsächlich nur Tore über Standards, aber auch wie die zustande kommen, gerade das erste, da pennt Sousa in der Mitte wirklich völlig, sodass Hollerbach beim Einwurf komplett frei ist, dann taumelt Wavro irgendwie durch die Mitte und Dagi klärt irgendwie total panisch zu dieser Ecke, wo dann halt auch Wavro im Duell mit Tietz nicht gut aussieht, der den dann einnickt. Beim 2-1 war es, glaube ich, Piccinovic, der sich in der Mitte von Hollerbach abkochen lässt, aber dann auch konsequent alle anderen Wolfsburg-Spieler stehen bleiben und irgendwie den Arm hochheben und alle Mainzer Spieler halt nachgehen und so dann eben Bell trifft. Das dritte Tor ist dann, glaube ich, nicht mehr so entscheidend. Da wären wir dann wieder bei der Handregel. Für mich muss man das nicht nach VAR-Eingriff pfeifen. Ist aber, wie gesagt, egal. Also die Lücken beim VfL waren einfach riesig und Mainz hat das dann im Verlauf des Spiels auch irgendwann gelernt zu nutzen. Hätten es auch wahrscheinlich schon früher schaffen können. Du hast die Chancen schon angesprochen. Ja, und ich war nach dem Spiel, um ehrlich zu sein, ein bisschen sprachlos, weil es schon nochmal eine wirklich viel, viel schlechtere Leistung war als das, was wir in der englischen Woche gesehen haben. Das war auch nicht wirklich gut, aber wenigstens, ja, also da hat man noch irgendeinen Ansatz erkennen können, auch mit Ball, und das war jetzt in dem Spiel, ja, erschreckend.
Würde ich auch in der Härte zustimmen. Bei Wolfsburg gab es auch viele Situationen, in denen einzelne Spieler einfach aufgehört haben. Also irgendwann in der zweiten Hälfte hat sogar Amura aufgehört, bei den wenigen offensiven Umschaltbewegungen mitzulaufen. Da hat dann einfach sich gedacht, ja, Eriksen und Pecinovic, die machen das dann schon. Also ganz, ganz seltsame Leistung. Defensives Mittelfeld auch. Ich habe ja Janne Gerhardt hier häufig gelobt, aber das war in diesem Spiel gar nicht gut. Weder von ihm noch von Sousa, den hast du ja schon angesprochen. Also alles, ehrlich gesagt, fand ich alles schlecht. Und ich weiß, was Daniel Bauer meint, wenn er sagt, wir sind besser aus der zweiten Hälfte gekommen, weil da gab es mal eine Phase, da hatte Mainz keinen Abschluss, weil sie ein bisschen höher zugestellt wurden. Aber wenn das schon besser ist, dann zeigt das das Grundniveau, von dem aus man gestartet ist in die zweite Hälfte. Also Wolfsburg, die werden sehr wahrscheinlich wieder nicht absteigen, weil die Qualität ist hoch. Es ist aber dramatisch, dass man für diese Leistung, die da die sportliche Führung jetzt seit Jahren schon leistet, eben nie wirklich in Abstiegsgefahr gerät oder sich dann irgendwie dann noch über die Relegation retten kann. Es ist wieder einfach dramatisch, muss man wirklich sagen. Also und es liegt wieder daran, dass die keinen Also die verfolgen nicht alle dieselbe Idee auf dem Spielfeld. Und das scheint offenbar schwerer herzustellen zu sein, wenn du Spieler hast, die sich besser fühlen als der Tabellenplatz, auf dem sie stehen, oder vielleicht eine andere, oder vielleicht den Verein nur als Durchgangsstation für einen anderen Verein sehen. Ich weiß nicht, da kann es ganz, ganz viele Gründe für geben. Aber es ist wieder so, auf Mainzer Seite, da hast du ein Team gesehen, das konsequent eine Idee verfolgt hat. Und da war auch nicht alles super. Ich meine, Chor und Posch, die hatten beide ganz schön Probleme mit Amure und Wimmer in der ersten Hälfte. Aber in der zweiten Hälfte zum Beispiel verhindert Chor super den einen Pass. Das wäre ja eigentlich der Klassiker gewesen. Wolfsburg macht gar nichts und auf einmal sind sie 2-1 durch nach einem schnell ausgeführten Freistoß und Amura muss in Anführungszeichen nur noch querlegen auf Pejinovic und dann steht er alleine vor Batz. Aber Chor steht perfekt, fängt diesen Ball ab, alles noch geregelt. Aber was ich sagen will, ist Mainz 05 hat schon unter Bo Henriksen besser als Team gespielt als jetzt dieser VfL Wolfsburg und jetzt unter Urs Fischer definitiv. Die wussten alle, was sie tun sollen. Als Amiri dann da war, war auch derjenige auf dem Feld, der hat offenbar auch einfach gerade zumindest so eine Position, dass er die anderen nochmal besser macht. Du hast richtig gesehen, dass alle etwas besser wurden durch seine Präsenz auf dem Spielfeld und dann gewinnen die das. Und die Expected Goals sind natürlich auch durch die 2 Strafstöße so hoch, aber trotzdem müssen die das gewinnen. Also bei Anderstadt ist es so, dass die Gewinnchancen von VfL Wolfsburg basierend auf den Schüssen und den Expected Goals liegt bei 1%. Und es gab noch eine 3%ige Chance auf ein Unentschieden. Zu 96% musste Mainz 05 dieses Spiel gewinnen. Also das ist absolut krass. Das ist einfach, ja, naja gut.
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, klar irgendwie, als Fan neigt man auch manchmal dann dazu, es noch kritischer zu sehen. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das nicht nach unten einfach nochmal richtig eng wird. Also es ist eigentlich die ganze Zeit eng, aber wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das allen Spielern und ob das auch dem Verein so bewusst ist. Ich meine, man hat jetzt das Spiel gegen Köln, danach kommt Dortmund und man spielt, glaube ich, in Leipzig. Sind jetzt auch Gegner, wo man sich denkt, okay, da holt man dann entspannt die Punkte. Und mit der Leistung, also holt man eigentlich gegen niemanden Punkte. Wenn man ehrlich ist, gegen Heidenheim und Pauli waren es auch eher glückliche Siege beziehungsweise Unentschieden, die man spät noch dann für sich irgendwie entschieden hat. Es gab diese ganz kurze Phase unter Bauer, wo es wirklich besser aussah. Also ich fand dieses Spiel gegen Union, das war wirklich nicht schlecht. Und dann auch gegen Gladbach, auch gegen Freiburg mit Abstrichen noch, dass die Defensive ein Problem ist, das wird man die Saison nicht mehr los. Aber da hatte man zumindest offensiv irgendwie ein bisschen einen Plan. Auch dadurch, dass man ja mit Meier und Eriksen und Arnold irgendwie es geschafft hat, dann ein spielerisches Element wirklich zu vereinen, was unter Simonis noch gar nicht gab. Das ist jetzt aber auch wieder abhanden gekommen eigentlich. Ich habe natürlich das Gerhard-Lob mitbekommen. Ich bin auch großer Fan und habe unter Simonis schon immer gefordert, da mal was zu ändern. Aber es fehlt schon auch an Anführern, glaube ich, innerhalb des Teams. Jetzt hat Arnold nicht gespielt, aber auch selbst der ist niemand, der irgendwie lautstark auf dem Feld vorangeht von dem, was man immer mitkriegt. Das ist Gerhard genauso wenig. Und dann ziehen sich irgendwie alle so gegenseitig in so einen Sumpf. Du hast es angesprochen, Amura ist ja, jetzt nicht das erste Mal so, dass er vielleicht sich auch ein bisschen hängen lässt. Er muss das besser ausspielen, da in dieser großen, bei dieser großen Chance aufs 2-0, warum auch immer er den Außenriss benutzt, und nicht einfach versucht, mit dem linken Fuß den Ball rüber zu spielen. Aber, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es wirklich nochmal richtig eng wird, weil der VfL, glaube ich, kein Team ist und damit einen großen Schwachpunkt hat, den zum Beispiel Heidenheim oder Pauli eben, glaube ich, eher ausgleichen können, dass da Spieler auf dem Feld stehen, die wirklich für den Verein kämpfen. Und das hat man bei Wolfsburg nicht immer das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin. Von daher, ja, bin ich sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Gerade weil jetzt ja der Verein nicht für Ruhe bekannt ist, nicht, wenn dann doch die Panik wirklich wieder ausbricht und man jetzt gegen Köln nicht punkten kann und harte Gegner kommen. Ja, mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
Aber das heißt, du hast quasi als jemand, der ja da auch dann ein bisschen emotional mit dabei ist, du hast nicht diese Ruhe, die ich habe, weil für mich ist es ehrlich gesagt keine Frage, dass Amura, Wimmer, Eriksen, die werden in 3 Spielen noch richtig gut sein in der Saison und das sind dann 9 Punkte und dann ist man ja schon bei, ja gut, 28 ist immer noch nicht so viel, sehe ich gerade, aber das irgendwie wird das dann schon immer reichen, so wie es halt immer geht beim VfL Wolfsburg. So siehst du es nicht?
Nee, nicht so ganz. Also wie du gesagt hast, es ging halt bisher immer so. Ist aber die Frage, ob es immer so wirklich auch weitergehen wird. Das große Glück, was man ja wirklich hat, ist, dass es noch einige andere Teams gibt, die es ähnlich schlecht machen irgendwie und der Sumpf da unten einfach relativ groß ist. Also ich meine, rein von der Tabelle sieht es ja gar nicht so schlimm aus, aber es sind halt super viele Teams, die da eng beieinander stehen. Und ich bin schon gespannt, was passiert, wenn jetzt eben die nächsten drei Spiele dann ähnlich schlecht laufen und man in diesen Negativstrudel kommt. Weiß ich nicht, ob es die Kräfte gibt, die bereit sind, auf sich dagegen zu stemmen, weil einen Abstiegskampf muss man auch einfach annehmen. Und das war ja bei Wolfsburg auch in der Vergangenheit dann oft das Problem, dass es nicht die Spielertypen sind, die gemacht dafür sind. Du hast aber natürlich recht, dass eigentlich die die Klasse reichen muss, die individuelle Klasse, um irgendwie diese Spiele noch zu gewinnen. Aber ich befinde mich schon mittlerweile in einer etwas eher angespannten Situation, als ich noch vor der Winterpause noch war, ja.
Spannend. Also die gute Nachricht ist, man hat noch an Heimspielen den HSV, man hat noch als Heimspiel Werder Bremen, als Heimspiel auch noch Borussia Mönchengladbach und die Bayern kommen am 33. Spieltag, da werden die ziemlich sicher schon Meister sein. Sorry für alle BVB-Fans, wenn ich euch die Spannung hier rausnehme, aber wer weiß. Also, aber ja, interessante Situation und ja auch bei Mainz 05 wirklich interessant. Also man ist jetzt durch diesen wichtigen Dreier, ist man jetzt endlich mal auf Rang 16 gesprungen, 3 Punkte Rückstand sind es noch aufs rettende Ufer und der Trend zeigt auf jeden Fall nach oben. Es geht jetzt dann zu Leipzig für Mainz 05, bevor man dann zu Hause gegen den FC Augsburg spielen wird. Bin ich sehr gespannt, wie sich das da zurechtruckelt. Es ist ja auch noch so ein kleines Auf und Ab, auch bei den Mainzern. So ehrlich muss man ja sein. Da ist jetzt auch nicht alles gut durch diesen Sieg. Aber einiges ist schon mal ein bisschen besser durch diesen Sieg. Und ein Sieg, das war das, wovon St. Pauli und der Hamburger SV lange, lange nur träumen konnten. Und auch an diesem Spieltag wurden diese Träume nicht wahr. Denn das herbeigesehnte Stadtderby am Freitagabend, es endete mit einem 0:0 der 0:0igeren Sorte. Ich habe wirklich versucht, mich da richtig rein zu nörden und mir hier wahnsinnig viele Notizen gemacht. Und dann, ich bin ganz ehrlich, habe ich die am Sonntag nochmal durchgelesen, dachte mir, nichts davon finde ich jetzt im Nachhinein noch interessant. Denn diese ganzen taktischen Detailbeobachtungen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass einfach sehr wenig passiert ist in diesem Spiel. Der HSV hatte eine ganze Weile lang die größeren Chancen, St. Pauli endlich in der zweiten Hälfte auch mal einzelne, allerdings sowohl Nicolas Basie auf der einen Seite als auch Daniel Heuer-Fernandes auf der anderen Seite, die konnten ihren Kasten sauber halten und dann verhindern, dass hier irgendjemand mit einem Dreier rausgeht. Was, Jonas, für wen die schlechtere Nachricht ist von beiden?
Das ist letztlich natürlich für St. Pauli, aber es ist auch eher graduell. Also da muss man schon auch sehr ins Detail. Das war kein schöner Abend. Das war wirklich anstrengend. Und so sehr man also sich da auch irgendwas reingewünscht hat, da war nichts. Also es war einfach ein es war also von St. Pauli noch schlechter, muss man einfach sagen. Das war plump. Auch die Fouls, die hatten ja so, also was weiß ich, so eine Flutlichtgrätsche kann ja auch was Sympathisches haben. Aber das war's nicht. Also
aber
das
nicht,
war
wenn du auch aus so dem Lillisit ins Krankenhaus.
Total, der Zwigala um Himmels Willen, also ja. So wirklich, das war so ätzend. Also das war so, das hat überhaupt nichts so auf dem Platz so gar keine Ästhetik. Also so nix. Viel zu, also St. Pauli, bleiben wir jetzt mal ganz kurz bei denen, aber auch weit entfernt von dem, was die Mannschaft eigentlich kann. Also erste Hälfte wirklich nicht weiter erwähnenswert. Einfach nicht gut, nichts auf dem zweiten Ball hinbekommen, irgendwie da durchgekommen. Das war echt nicht so gut. Und Hamburg, ja, natürlich mit mehr, sagen wir mal, Ambition und auch mit mehr Spiel. Aber so richtig zwingend war es natürlich auch nicht. Die Offensive lahmt natürlich auch jetzt dann einfach unter diversen personellen Themen. Glatzel aus einer Verletzungspause kommt, Rössing, Lellesit fehlt jetzt möglicherweise auch noch lange, Dompe kämpft. Das ist dann halt für die Mannschaft schwer zu verkraften. Und so richtig, es war einfach nie in einem Zustand, dieses Spiel, in dem man irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt passiert's, sondern nee, das war hier und da mal ist ein bisschen was aufgeflammt, ein bisschen was aufgeflackert. Aber ansonsten war das ein Spiel von Angst geprägt, oder von Vorsicht, sagen wir es so, aber schon auch von der Angst, Hauptsache nicht verlieren, dieses Spiel. Und muss leider feststellen, dass das eine Highlight war der Einlauf der Mannschaften. Also ich kann es nicht. Na. Das war der eine Moment, der mich gepackt hat.
Ich bitte dich.
Ich kann es nicht anders sagen. Ich höre auch nach 40 Jahren immer noch gerne AC/DC und Hell's Bells ist ein großartiges Gitarrenriff und 1A, das Spiel selber hat mir gar nichts gegeben. Ich sag's, wie es ist.
Okay, dann muss ich sagen, bin ich ein bisschen weniger kritisch, auch wenn ich natürlich auch in meiner Einleitung darauf verwiesen habe, dass nicht so viel passiert ist. Aber ich finde, gerade aus HSV-Sicht kann man schon ein bisschen was aus diesem Spiel mitnehmen. Denn wenn du mal vergleichst, das Hinspiel und jetzt das Rückspiel, 2. Spieltag und 19. Spieltag, welche Entwicklung der HSV dazwischen genommen hat, natürlich auch durch ein paar Veränderungen noch im Kader und so weiter. Aber das finde ich wirklich beeindruckend zu sehen und das würde mir als HSV-Fan gute Laune machen, auch wenn du natürlich dieses Spiel eigentlich gewinnen willst, weil ja auch die offensiven Probleme, die du auch angesprochen hast, ja eben so gut erklärbar sind, eben durch Personalien, durch jetzt noch eine Verletzung. Ich meine, das ist ja dramatisch, dass Rössing Lillisit jetzt für die komplette Rückrunde ausfällt. Das ist richtig schlimm und ja, du hast ja alles andere auch dazu gesagt, ich will es jetzt nicht wiederholen, aber dafür, finde ich, hat der HSV echt ein okayes Spiel gemacht, bis gutes Spiel hin. Ich finde, in der Schlussphase der zweiten Hälfte, da wo der St. Pauli mal mit ein bisschen mehr Druck gespielt hat, das hatte auch, glaube ich, mit der Einwechslung von Jackson Irvine zu tun, da ist man schon ein bisschen mehr in Probleme geraten. Vielleicht auch deshalb, weil Nikolai Remberg schon in der 24. Gelb gesehen hat, auch völlig zu Recht, auch das kein schönes Foul. Der musste sich da, glaube ich, ein bisschen zurückhalten. Aber ich finde, aus HSV-Sicht gab es echt ein paar positiv Momente in diesem Spiel. Auch Capaldo, der einen super Rechtsverteidiger gespielt hat, der stand so oft einfach richtig und hat dadurch Chancen entschärft. Sie wurden auch nie eigentlich von der Geschwindigkeit von Ricky J. Jones erwischt, der zwar irgendwie den Bundesliga-Saisonrekord aufgestellt hat mit 36,1 km/h, aber so wirklich zu Chancen hat das auch nicht geführt. Das heißt, sie haben es sogar geschafft, die Tiefe zu verteidigen. Plus hatten noch diese Vuskovic-Chance nach Ecke. Also ich muss sagen, klar, der HSV ist immer noch der hängt mit drin in diesem riesigen Sumpf, den Juli vorhin so schön betitelt hat. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, der HSV kann echt ein paar positive Dinge mitnehmen aus diesem Spiel, weil auch die ganze Haltung vom HSV eines Derbys eher würdig war als die von St. Pauli, muss ich ehrlicherweise sagen.
Wenn du den größeren Bogen spannst, dann ist das, hat sich der HSV wirklich von einem schwierigen Saisonstart stabilisiert. Es ist dann halt aber auch das nächste 0-0. Gehört auch zur Wahrheit. Aber für mich war das jetzt auch gar nicht der Ansatz, um ehrlich zu sein, sondern für mich war es jetzt halt so ein, das Spiel hat keine Geschichte erzählt. Gar keine.
Der Kommentator in dir, da kommt er durch.
So betrachte ich Fußball. Ja. Also das ist mein Zugang zu diesem Spiel. Und dann bin ich so ein bisschen, ja, dann packt's mich nicht. Und dann kann ich jetzt natürlich auf die nüchtern analytische Ebene, kann ich mir natürlich irgendwie sagen, hey, das kann ich letztlich auch beim FC St. Pauli an einer gewissen Stelle. Auch da kann ich ja sagen, sie sind in der Phase oder überhaupt in einer Situation, in der einfach nur jeder Punkt zählt und nur jedes Ergebnis, also völlig wurscht, wie diese erste Hälfte aussieht. Und die beste Nachricht ist, dass Jackson Irvine wieder auf dem Feld ist und das zumindest für mich auch schon überraschend kam, dass der, da habe ich noch vor anderthalb Wochen Dramatischeres gehört. Mhm. Insofern erfreulich, weil das ist der ist an seiner Bedeutung, da kann man nicht übertreiben. Mit ihm hat St. Pauli eine ganz andere Stabilität im Normalfall und das macht Smith wieder frei für die Kette und dergleichen. Nüchtern analytisch sind beide weiterhin, also St. Pauli, bleiben wir es mal bei St. Pauli, sind die weiterhin drin in dieser Saison und können vielleicht wieder diese Situationen herstellen mit einer besseren Stabilität, diese Situation, in der sie dann mal über eine Einzelaktion, über einen Standard oder das Tempo von Jones irgendwas reißen können. Schon okay. Hamburg muss weiter improvisieren, vor allen Dingen offensiv, und muss hoffen, dass jetzt echt personell nichts mehr passiert, gerade im Spiel nach vorne. Aber war's auch. Also, das war jetzt einfach underwhelming. Mit all dem, vielleicht liegt's auch daran, wie man das Spiel vorher sich so hinlegt und das natürlich so emotional auch auflädt. Dann, mir ist durchaus klar, dass solche Spiele vorkommen. Macht es dann aber in der Situation nicht besser, an einem Freitagabend, der sich dann einfach so ein wenig gezogen hat auf dem Sofa.
Ein Freitagabend, der sich anfühlte wie ein Montagmorgen. Also außer man nimmt natürlich gerade eine Sendung mit euch auf, aber so wie sich Montage im Klischee anfühlen, natürlich. Ich meine, St. Pauli hat natürlich jetzt auch die Situation, die müssen jetzt, das klingt ganz banal, aber die müssen jetzt ruhig bleiben. Denn die nächsten Wochen werden mutmaßlich wehtun. Es geht jetzt dann ins Nachholspiel zu Hause gegen Raber Leipzig, dann zum FC Augsburg, dann auswärts in Leverkusen DFB-Pokal, zu Hause der VfB Stuttgart, auswärts Leverkusen in der Liga. Und erst dann, am 23. Spieltag, kommt mit Werder Bremen wieder ein Team, wo man sagt, da muss dann wahrscheinlich auch schon was passieren. Also da wird sehr, sehr viel Druck auf diesem einen Spiel sein. Das hatten wir schon ein paar Mal in der Saison und zum Teil sind sie fürchterlich darunter gescheitert. Zum Beispiel das Spiel gegen Gladbach war da ein ganz schlimmes oder auch gegen Hoffenheim schon früh in der Saison. Aber St. Pauli, das hilft jetzt nichts. Die müssen mit dieser Situation es leben und müssen irgendwie so in Reichweite bleiben, dass man dann am 30., 31., 32. Köln, Heidenheim, Mainz kommen da. Oder vielleicht auch am 34. zu Hause gegen Wolfsburg, Juli. Ich habe schon die ganze Zeit gesehen, dass du an dieses Spiel auch denkst. Da muss irgendwie St. Pauli noch in der Verlosung sein und dann ist aber auch alles möglich, denn eine grundsätzliche Qualität ist schon da. Und beim HSV ist die Situation ein bisschen anders. Da sind es halt eher thematische, personelle Themen, die gerade dominieren. Dann kommt jetzt das Heimspiel gegen den FC Bayern, ist aber, glaube ich, ehrlicherweise perfekt. Ein bisschen doof, dass Augsburg jetzt schon gegen Bayern gewonnen hat, deswegen sind die vielleicht ein bisschen schärfer. Aber so grundsätzlich im Heimspiel, wer weiß, und dann Heidenheim auswärts, Union zu Hause, Mainz 05 auswärts. Wenn der HSV irgendwie es schafft, auch in diesen Spielen mit dabei zu bleiben und vielleicht einen Punkt mitzunehmen, nicht zu verlieren, dann kann man diese direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Ich weiß, sehr viel Konjunktiv, aber ich weiß ja auch, Fußballfans denken ja auch im Konjunktiv. Wir machen jetzt aber aus dem Konjunktiv einen Indikativ, indem wir diesen Spieltag beenden, indem wir noch unsere Spieltags-Awards verleihen. Das heißt, jeder für sich kürt seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Und Juli, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ja, ich hatte ein paar Namen mir überlegt, aber am Ende entscheide ich mich dann doch für Nadim Amiri, auch wenn er nicht so lange gespielt hat, weil ich finde, mit seiner Einwechslung man so ein bisschen das alte Mainz hat durchschimmern sehen. Er hat das Spiel dann schon nochmal stark auf die Mainzer Seite gezogen mit seinen Torbeteiligungen und seinem Tor dann später auch selbst und einfach einen super wichtigen Sieg für Mainz eingefahren. Von daher haben mir da auch die paar weniger Minuten gereicht, dass ich ihn zum MVP gemacht habe.
Da kann man kaum widersprechen, aber vielleicht noch jemanden ergänzen. Jonas, wer ist dein MVP dieses Spieltags?
Da würde ich auf Emre Can gehen. Der auch gar keine so eine leichte Saison hat. Immer wieder auch körperliche Adduktorenprobleme. Aber das ist ein Anführer. Das ist ein Anführer, der in dieser Mannschaft echt seine Bedeutung hat und in all dem, was er verkörpert, dieses Spiel letztlich mit seiner Mannschaft bei Union Berlin gewonnen hat und es geschafft hat, sich dort zu zur Persona non grata an der alten Försterei zu machen. Ich glaube, der wird lebenslänglich dort ausgepfiffen ab jetzt. Union-Fans haben da ein gutes Gedächtnis. Der hat aber auch einfach, ja, sicherlich grenzwertig, aber irgendwie immer noch im Rahmen all das durchgebracht, was ihn so auszeichnet. Und ich finde, dass das größere Spieler auszeichnet, wenn sie das unter Druck können. Und das hat er an dem Abend bewiesen.
Ich habe auch bei Blue Sky gelesen, ach Mensch, hätte nicht Emre Can damals gegen Mainz den Elfmeter schießen können, so sicher wie er da ist beim Verwandeln. War ein Gedanke, den ich auch hatte. Ja, Emre Can wäre mein MVP auch gewesen. Jetzt kann ich noch zwischen zwei weiteren auswählen, die ich auf meinem Zettel hatte. Also Honorable Mention bekommt Wouter Bulcher. Er wird nur deshalb nicht MVP, weil Hoffenheim insgesamt so gut ist als Team, dass man es nicht an einem Spieler festmachen kann. Das ist bei Hanoa Masengo auch nicht so einfach, denn es lag nicht nur an ihm, aber er muss hier nochmal erwähnt werden. Ich glaube, so oft werde ich nicht die Chance haben, einen Augsburger zum MVP des Spieltags zu küren. Das soll jetzt kein Disrespect sein. Ihr wisst schon, wie ich es meine, liebe Augsburgerinnen und Augsburger. Also Masengo hat wirklich ein tolles Spiel gemacht und in einem sehr, sehr guten Team war er für mich der MVP. Und wenn der FC Bayern mal besiegt wird in der Arena, ey, dann muss man ja wohl auch. Also da muss ein MVP von diesem Team kommen, dass das geschafft hat. Vielleicht haben wir ja aber bei den Unsung Heroes noch weitere Augsburger oder ja noch, gibt da noch ein paar andere Kandidaten. Juli, wen hättest du denn da noch auf dem Zettel?
Ich bin erstmal ganz froh, weil jetzt oder du jetzt gerade eben meine beiden anderen Kandidaten noch zumindest erwähnt hast. Also Masengo hatte ich auch weit oben auf der Liste und Bucher ist bei mir auch nur nicht geworden, weil wir schon viel über Hoffenheim gesprochen haben. Und beim Unsung Hero bleibe ich dann aber doch wieder beim Mainz-Wolfsburg-Spiel und ich habe ihn schon erwähnt, deshalb ganz so unbesungen ist er nicht. Aber ich finde, Kamil Grabara hat wirklich ein herausragendes Spiel gemacht und ohne ihn wäre es nicht beim 3-1 geblieben und wäre Wolfsburg nicht mit einer Führung in die Pause gegangen. Deshalb habe ich mich für ihn entschieden, um zumindest irgendwas Positives beim VfL zu finden.
Du hast es geschafft. Es war nicht einfach, aber du hast es geschafft. Jonas, wer ist dein Unsung Hero dieses Spieltags?
Nicht nur des Spieltags, sondern vielleicht sogar des Jahres. Das ist Nicolas Nartey oder Narti vom VfB Stuttgart. Das geht immer so ein bisschen schnell unter und man sagt das dann immer so, kommt aus einer schweren Verletzung. Das ist in seinem Fall wirklich so schwer und eigentlich unvorstellbar, aus was für einer Verletzung er kommt, dass der überhaupt wieder professionell Fußball spielen kann. Da hätten noch vor, sagen wir mal so anderthalb Jahren, zwei Jahren, da hätten nicht viele drauf gewettet, wahrscheinlich keiner. Und inzwischen ist das einer der, das ist ein Stammspieler. Also der ist in der Bundesliga, ist der gesetzt beim VfB Stuttgart. Nicht nur an diesem Spieltag, sondern in den letzten Wochen immer schon. Und das ist mit der beste Spieler. Also das ist ein absoluter Allrounder, der auf vielen Positionen zu Hause ist. Und jetzt das schon ein bisschen länger macht, was, und da bin ich bei, ich würde es gerne noch so ein bisschen aufteilen und einmal noch Benny Henrichs irgendwo unterbringen wollen, der auch ein Comeback hingelegt hat. Mhm. Ein Comeback, von dem ich auch weiß, dass das aus medizinischer Sicht gar nicht so selbstverständlich war. Da ist ein bisschen was schiefgegangen im Verlauf der OP und dann sozusagen in der Folge der Reha, da gab es empfindliche Rückschläge und das war auch nicht immer klar, dass es nochmal zum professionellen Fußballeinsatz reicht. Ach, da hat er sich auch, ja, das war auch alles nicht so ohne und das war ist auch ein schöner Moment gewesen, bei dem viele Tränen geflossen sind, tatsächlich am Samstagnachmittag bei seinem Comeback in Heidenheim.
Hast du ja auch sehr schön in deinen Kommentar eingebaut. Jetzt weiß ich natürlich auch, warum, mit diesen Hintergrundinfos noch. Dann nenne ich noch meinen Unsung Hero und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich vorhin dann im Freiburg-Segment dagegen entschieden, über ihn zu sprechen, damit ich ihn hier noch nennen kann. Billiger Trick, aber wir haben Matthias Ginter nicht genügend gelobt und das muss ich jetzt hier leider nachholen. Das ist wirklich interessant, das hat Sebastian Kneiße noch sehr schön beschrieben, dass Freiburg im Spielaufbau oft den erwartbaren Pass spielt. Selten mal das Unerwartbare und just irgendwie 30 Sekunden später spielt Matthias Ginter einen langen Pass auf Jan-Niklas Beste, der läuft in die Tiefe und Freiburg hat direkt daraus eine Chance und das war wirklich bemerkenswert zu sehen, wie Matthias Ginter mit seinen langen Bällen immer wieder, im Grunde mit Ansage, weil alle Gegner wissen ja schon so grob, was kommt, es schafft Chancen herauszuspielen, hat er auch diese einen langen Ball, der dann mit dem ersten Kontakt nach innen gelegt wird auf Matanovic und der verfehlt ihn einfach so ganz knapp, um ihn noch aufs Tor bringen zu können. Deswegen geht der Abschluss dann vorbei. Plus, achtet mal darauf, in der Rückwärtsbewegung im defensiven Umschalten ist es immer Matthias Ginter, der die Kommandos gibt. Der sagt immer, wer wen nimmt. Es gab da manchmal Situationen, in denen Treu auf links gespielt hat und Kübler auf rechts und aber auch umgedreht. Das war manchmal nach Standardsituationen, glaube ich, der Fall. Und Matthias Ginter war immer derjenige, der die Ansage gemacht hat, du bleibst jetzt hier, du gehst drauf. Und dann haben sie es aber auch genauso gemacht. Also Matthias Ginter, finde ich, wahrscheinlich, weil man sich auch so dran gewohnt hat an sein Niveau, wird gar nicht mehr so häufig noch erwähnt beim SC Freiburg, aber ist mein Unsung Hero dieses Spieltags, der war für mich der stabilisierende Faktor beim SC Freiburg. Das bringt uns zur letzten Kategorie, den Momenten unseres Spieltags, beziehungsweise unseren Momenten des Spieltags, so ist es richtig. Juli, was ist bei dir da auf dem Zettel gelandet? Wieder Mainz gegen Wolfsburg?
Nee, ich habe ein bisschen Variabilität reingebracht.
Stark.
Es ist tatsächlich gar nicht direkt was Spielerisches, sondern bei Bayern gegen Augsburg gab's, ich habe mir die Minute leider gar nicht aufgeschrieben, aber es gab eine ganz lustige Szene, als Elvis Rexbeteiler, ich glaube, ein Fehlpass irgendwie spielt in der Vorwärtsbewegung und dadurch dann irgendwie den Ball wieder Obig bekommt und man relativ gut über die Außenmikrofone hört, wie Manuel Baum von draußen reinruft, scheiß drauf, Elvis, weiter geht's, irgendwie sinnbildlich so. Und ich fand das sehr, sehr bezeichnend für insgesamt auch Manuel Baums Auftritt, der super aktiv war. Also ich will nicht wissen, wie viele Kilometer der an der Seitenlinie abgespult hat, wirklich hoch und runter quasi mitgelaufen. Und natürlich auch ein bisschen sinnbildlich insgesamt für diesen Augsburg-Sieg und Bayerns Niederlage. Aber dann doch, ja, wie gesagt, bezeichnend dafür, dass Augsburg da einfach ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat und das geschafft hat, Bayern ein bisschen zum Verzweifeln zu bringen.
Ja, sehr schön. Man hat ihn wirklich sehr gut gehört. Hat mich ein bisschen erinnert an die Bundesliga der Frauen. Da hört man auch sehr gut, was reingerufen wird von den Trainern. Und es ist nicht immer so erheiternd wie das von Manuel Baum. Jonas, was war dein Moment dieses Spieltags?
Das ist ein bisschen schwer. Ich finde jetzt so auf dem Platz, Henrichs habe ich vorher schon verkauft und auch auf den anderen Plätzen, da gab es jetzt für mich nicht so diesen Moment. Deswegen nehme ich was ganz persönlich Geprägtes, was leider in keiner Kamera irgendwie rüberkommt. Man muss es erleben und das ist für mich Gastfreundlichkeit beim ersten FC Heidenheim, die ich dort wahrnehme bei Heimspielen. Ja, wie sonst, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Also das ist ein tolles Erlebnis. In Heidenheim zu Gast zu sein, das sind freundliche Leute. Wird durch die Bank, alle immer mit einer gewissen Grundlaune ausgestattet. Es ist nett, es ist ein Erlebnis, es ist an dem Tag dann auch noch Winter Wonderland gewesen und das drückt sich aus in vielen Kleinigkeiten. Es geht beim Ordner los über die, es gibt so eine kleine Stube, die heißt 1846. Das ist ein wunderbar warmer Ort an einem kalten Tag, in dem man einen unfassbaren Nusskuchen vorfinden kann. Das ist schon alles sehr herzlich, geht über Frank Schmidt weiter, wie einen die Leute, die Spieler dort begegnen. Also das hat was sehr Nahbares und ist Bundesliga von der, finde ich, sympathischsten und zugänglichsten Seite. Und das ist jetzt zugegebenermaßen so ein bisschen persönlich Alltagsberufslebens geprägt, dieser Eindruck. Aber an der Stelle möchte ich es einfach mal droppen. Ich bin sehr gerne dort.
Oh Mann, ey, ich muss da mal zu einem Heimspiel. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich war mal auf so einem halben.
Du warst doch nicht in Heidenheim.
Nein, ich war schon mal da, aber nicht, als sie gespielt haben. Also auch völlig sinnlos, möchte man sagen. Also jetzt aus meiner Profession hier natürlich sinnlos.
Großartiges Stadion mit dem wahrscheinlich weltweit einmaligsten Verhältnis aus Stadionkapazität und VIP-Plätzen.
Ja, ich muss dringend hin. Aber ich war mal bei einem halben Heidenheimer Heimspiel. Ich war bei der Lesung, die Frank Schmidt hatte, als seine Autobiografie veröffentlicht wurde, hier in München. Und ich dachte mir schon, hier sitzen aber ganz schön viele im Heidenheim-Trikot. Hat nie gedacht, dass München so viele Heidenheimer hat. Und als dann Frank Schmidt in der Fragerunde alle geduzt und mit Namen angesprochen hat, als sie eine Frage hatten, habe ich gecheckt, die sind alle aus Heidenheim, sind alle nach München gekommen. Das heißt, ich war schon mal quasi bei einem Heidenheimer Heimspiel. Und da war es auch nett.
Und es gibt in Heidenheim VIP-Stehplätze. Ich weiß nicht, ob es das in irgendeinem anderen Stadion überhaupt gibt. Also da kann man zugleich Businesskunde, also man kann als Businesskunde stehen. das finde ich, ich weiß nicht, ob die Sitzplatz zugewiesen haben, aber es ist mir jetzt wieder aufgefallen, da stehen einfach ganz viele. Und das ist so rundum sympathisch.
Aber wirklich. Gut, dann habe ich auch noch einen Moment des Spieltags, der nicht direkt aus dem Spiel kommt, und zwar in der Pressekonferenz zwischen Vincent Kompany und Manuel Baum nach dem Spiel Bayern gegen Augsburg hat ein Reporter gefragt, ja, ob denn jetzt noch gefeiert werden würde, weil er hätte gesehen, dass ein Tragerl Bier in die Kabine getragen worden sei, und er hat Kompany zuerst mal zurückgefragt, was ist ein Tragerl? Das ist eine kleine Kiste oder so ein Sixpack hier im süddeutschen Raum, und war aber ein bisschen überrascht und hat gesagt, also ich habe kein Bier gesehen, und dann löst es sich auf. Die Frage ging natürlich an Manuel Baum und Vincent Kompany hat das einfach falsch verstanden, aber er hat sehr sympathisch darauf reagiert. Er hat gesagt, nee, also so verzweifelt sind wir noch nicht, dass wir jetzt anfangen Bier zu trinken, weil wir mal verlieren gegen Augsburg. Und dann hat aber Manuel Baum dann auch noch sehr schön auf die Frage geantwortet. Das hat er nämlich neulich schon mal gesagt. Das war bei seinem ersten Spiel, das war das 2:0 gegen Leverkusen, hat das auch schon gesagt. Da hat er gesagt, man feiert viel zu selten die Dinge, die einem gelungen sind, und deswegen hat er damals nach dem Leverkusen-Spiel gesagt, ja natürlich sollen jetzt auch die Spieler ein bisschen feiern, das war was Besonderes und man darf nicht immer so verbissen sein, und das finde ich interessant, weil ich glaube auch, dass der 20 Jahre jüngere Manuel Baum noch ein bisschen anders darüber gesprochen hatte. Da hatte ich ihn zumindest ein bisschen anders in Erinnerung, noch so vor 10 Jahren. Und deswegen mein Moment dieses Spieltags, guckt es euch an, es war sehr lustig. Dich gefolgt natürlich von der Sendung mit euch beiden. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, den Feedback-Teil und so weiter und was es noch gibt, das mache ich gleich. Jetzt verabschiede ich meine beiden Gäste. Jonas Friedrich von Amazon Prime und von Sky. Danke dir, Jonas, dass du mal wieder Zeit hattest.
Ich danke dir, ich danke euch, vielen Dank.
Und Juli Klostermann, unter anderem vom Tagesspiegel. Danke dir, liebe Juli, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ich schließe mich auch an. Vielen Dank euch beiden.
Bis bald, ihr zwei. Ciao. Julia und Jonas haben jetzt Feierabend, wir aber noch nicht ganz, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ich schulde euch natürlich noch Feedback, Ankündigungen und SupporterInnen-Dank. Also lasst uns reingehen. Erstmal vielen, vielen Dank für euer Feedback zu den vielen Sendungen, die wir veröffentlicht haben in der letzten Woche. Und vor allem, ein Feedback hat mich überrascht. Es war ein bisschen unvorsichtig von mir. Also herzlichen Dank an alle, die sich Sorgen gemacht haben, weil ich die letzte Sendung in einer Urologiepraxis in Bremen aufgezeichnet habe. Das hatte aber nichts mit meinem Gesundheitszustand zu tun. Und hätte ich das geahnt, dass manche von euch sich da Sorgen machen. Einer hat sogar spekuliert, ich hätte in der Wartezeit auf den Arzt oder die Ärztin die Sendung aufgenommen. Also so krass bin ja nicht mal ich. Also das hatte rein logistische Gründe, dass ich dort aufgezeichnet habe und keine gesundheitlichen. Vielen Dank an alle, die sich Sorgen gemacht haben. Es war unbegründet, aber ja, geht zur Prostatavorsorge, sage ich einfach mal an der Stelle. Schaden tut es definitiv nicht. Aber es gab ja ansonsten auch noch sehr viel Feedback zu dieser Sendung. Unter anderem die uralte BVB-Diskussion wurde wieder hin und her diskutiert mit Expected Goals gegen Expected Goals, mit Erwartungen gegen Erwartungshaltung. Wirklich interessant, dass das quasi beim BVB immer wieder auch interessant ist, das aufs Neue zu diskutieren, und war eine schöne Diskussion. Also ich fand, dass die niveauvoll war. Im Forum unter mitmachen.rasen.de könnt ihr die noch nachlesen. Vielen Dank an alle Beteiligten. Außerdem gab es natürlich viele Rückmeldungen zu Eintracht Frankfurt und zur Trainerentlassung. Ich meine, ich habe es ja dann nochmal mit einem Schwerpunkt aufgearbeitet, aber schon die Spieltagssendung hat da einiges an Reaktionen getriggert, und die Diskussion zum Union-Rasen. Es ist ja jetzt neuer verlegt, und obwohl auch die Frauen schon drauf gespielt haben, sah er ganz gut aus. Nee, es war andersrum. Erst die Männer und dann die Frauen. Nee, erst die Frauen, dann die Männer. So rum. Ich gucke so viele Spiele am Spieltag, es ist manchmal schwierig, die zuzuordnen. Also vielen Dank für euer zahlreiches Feedback zur letzten Spieltagssendung und auch zum Feedback zu den beiden Schwerpunkten. War ein bisschen besonders, am Mittwochmorgen Eintracht Frankfurt aufzunehmen und Mittwochmittag den ersten FC Köln. Und es gab sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Eintracht Frankfurt, sehr, sehr viel Lob. Das freut mich extrem. Christopher war einfach auch ein toller Gast, muss man sagen. Und ich finde es auch toll, dass ihr es uns verziehen habt, dass wir nicht jedes Thema dann nochmal bis ins Detail besprechen konnten. Irgendwann muss man, also in dem Fall musste ich dann irgendwann die Sendung auch kappen, weil Christopher noch einen Anschlusstermin hatte und ich ja dann letztlich mit der Köln-Sendung auch. Deswegen konnten wir da nicht weiter ausufern. Aber es freut mich wirklich sehr, dass die euch so gut gefallen hat. Das hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Gerade bei Eintracht Frankfurt, dass es so viel Zustimmung gab. Natürlich gab es auch Kritik, aber im Wesentlichen war es Zustimmung. Zum ersten FC Köln-Segment habe ich mich ein bisschen gewundert. Da gab es wesentlich weniger Rückmeldungen, aber war auch vom Veröffentlichen nicht so praktisch, beides direkt nacheinander rauszufeuern, auch auf YouTube. Was ich aber da gern einmal nochmal aus meiner Sicht rückmelden wollte, was ich ein paar Mal gelesen habe auf unterschiedlichen Plattformen, ist der Vorwurf, die Medien würden Lukas Kwasniok aus dem Amt schreiben und all die Unruhe käme nur von den Medien. Und ich weiß, dass die Medienlandschaft in Köln eine besondere ist und ich kenne auch diesen Vorwurf, denn der ist so alt wie der 1. FC Köln selbst. Also lest euch irgendwelche Artikel in den 70ern, 80ern durch, da wird auch schon drüber gesprochen, wie schwierig das Umfeld sei. Aber ich möchte euch einfach nur einen Gedanken mitgeben für zukünftige Diskussionen. Ich will nicht sagen, dass ihr komplett daneben liegt, ich weiß das nicht. Aber warum sollten Medien ein Interesse daran haben, einen Trainer aus dem Amt zu schreiben, in Anführungszeichen, der ihnen so viele Geschichten liefert? Denn Lukas Kwasniok ist aus medialer Sicht ein sehr, sehr guter Trainer. Er liefert Zitate, er liefert Geschichten, er liefert Aufreger, er liefert Lacher, er liefert Bekundungen zu seiner Liebe zu Köln und so weiter und so fort. Ich sehe ehrlicherweise nicht den Vorteil, den Medien haben sollten, wenn sie da Unruhe stiften würden, um eben Lukas Kwasniok aus dem Amt zu bekommen. Langfristig, glaube ich, würde sich das nicht auszahlen. Und meine persönliche Erfahrung ist auch, das Pendel schlägt zwar mal in die eine oder die andere Richtung aus, auch in der Berichterstattung. Aber wenn es so viele Berichte gibt über gewisse nicht sportliche Themen, dann kommen die auch aus verschiedenen Quellen zu den Medien. Und deshalb wird darüber berichtet. Das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung. Wollte ich aber einmal nochmal zurückmelden. Sehr gut kam auch die Ligatour an, hat mich auch sehr gefreut, dass es da wieder weiterging. Dann ja auch gleich in der großen Runde, nervt natürlich, dass es da nur Männer sind, also nichts gegen die Gäste natürlich, aber ihr wisst, wie ich es meine, wäre sehr schön, wenn wir da auch Frauen mit dabei hätten bei der Ligatour Europa. Interessant aber, so positiv wie immer das Feedback war, und es gab ja auch wirklich viele Themen, die auch ja fast schon tagesaktuell waren, mit Ter Stegens Wechsel zum Beispiel, aber eben auch Mertesackers Bilanz bei Arsenal und so weiter und so fort. Trotzdem, diese Sendungen, sie werden nicht geteilt, man sieht sie nirgendwo außerhalb des Rasenfunkkosmoses, sie kommen nicht außerhalb der existierenden Bubble an. Ist kein Vorwurf, ist einfach nur eine Beobachtung. Vielleicht für euch ja auch der Hinweis, wenn ihr wollt, dann empfehlt doch so eine Sendung auch mal weiter, wenn sie euch gut gefallen hat. Ansonsten, was ist in dieser Woche vom Rasenfunk noch zu erwarten? Ihr habt es ja schon zum Teil in der Sendung gehört. Also am Montagabend wird erscheinen die Spieltagssendung zum Bundesligaspieltag der Frauen. Leider sind da zwei Spiele ausgefallen, aber es gab einige interessante Spiele. Und gerade HSV-Fans, die sollten da mal reinhören, denn das wichtige Spiel gegen die SGS Essen werden wir natürlich da auch besprechen. Erscheint am Montagabend. Außerdem schon erschienen, am Sonntagabend ist der Rückrundenauftakt der zweiten Liga in der Ligatour. Edin Dzeko ist in der Liga, trifft direkt, hat unter anderem Marc besprochen mit seinen Gästen, könnt ihr sehr gerne hören. Und dann wird es auch noch einen Schwerpunkt in dieser Woche geben, und zwar zur TSG aus Hoffenheim, nämlich wie schon vorhin angesprochen, am Mittwochvormittag auf, das heißt Mittwochmittag, früher Nachmittag erscheint dann diese Sendung. Und dann war es aber für diese Woche. Denn das waren es jetzt wirklich einige Sendungen. Außerdem koche ich im Hintergrund an ein paar Tribünengesprächen. Da brauche ich auch noch ein bisschen Zeit für diese Woche. Also, das alles könnt ihr im Rasenfunk hören. Und wie auch diese Sendung hier, werden diese Sendungen alle Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei sein. Ihr wisst, der Rasenfunk finanziert sich ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, was ist euch der Rasenfunk wert, monetär, und dann lasst ihr uns diesen Betrag zukommen. Über Dauerauftrag am allerliebsten, geht aber auch über PayPal, Kreditkarte, über verschiedenste Modelle, Google Pay, Apple Pay, alles möglich. Auf rasenfunk.de könnt ihr auf den Unterstützen-Button klicken, da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann, oder ihr blickt einfach hier in die Podcast- oder Videobeschreibung. Und solltet ihr gerade die Pocket Casts App verwenden, die ich sehr empfehlen kann, ist meine präferierte Podcast-App schon seit vielen, vielen Jahren, dann gibt's da jetzt sogar einen Unterstützen-Button, ist mit einem Dollarzeichen markiert, aber rein theoretisch kann man, und da landet man dann auch direkt bei allen Informationen. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Lefebvre, bei Andreas, bei Tito, bei Hajo09 und bei Anditnu. Sie alle haben uns unterstützt und sich auch als SupporterInnen registriert, und so konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und dann habe ich zuletzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Es ist so ein halber Podcast-Tipp, so ehrlich möchte ich sein. Mir wurde der Podcast Klang der Macht empfohlen. Da geht es um eine Opernaufführung im Jahr 1989 in Dresden und um eine Opernaufführung dann im Jahr 2007. Wie die beiden miteinander zusammenhängen, es hat mit dem Ende der DDR zu tun, das erklärt euch der Podcast. Ich fand das interessant insofern, weil ich von dieser Fidelio-Aufführung nichts wusste und das einfach sehr spannend fand, da die Hintergründe zu erfahren, und es hat mir nochmal als Wessi geholfen, noch einmal neu zu verstehen, wie die Stasi damals gewirkt hat. Ich kann aber leider diesen Podcast nicht uneingeschränkt empfehlen, denn er ist gemacht für Dreijährige. Also irgendwann wiederholt sich alles. Nach O-Tönen wird dann immer nochmal erzählt, was man gerade gehört hat. Es ist ein typischer geskripteter Dialog-Podcast. Ständig werden die Vornamen des Gegenübers verwendet, so wie niemand normal spricht. Und vor allem die ganze Dramaturgie, also das ist zwei Folgen zu lang. Deswegen, ich würde sagen, die ersten zwei, drei Folgen habe ich mit großem Genuss gehört. Ab dann fand ich ein bisschen zäh und hinten raus ist vor allem die eigentliche Prämisse nicht wirklich eingelöst worden. Vielleicht bin ich da aber auch zu kritisch. Ich habe den in einem Rutsch zugehört, durchgehört. Er ist vielleicht auch gemacht für Leute, die es einmal pro Woche gehört haben. Aber ich empfehle euch die ersten Folgen definitiv. Klang der Macht werde ich verlinken. Und wenn euch aber grundsätzlich dieses Thema interessiert, wie im Kalten Krieg Kultur verwendet wurde als Waffe gegen das jeweils andere System, Waffe natürlich metaphorisch gesprochen, dann möchte ich euch quasi den Original-Podcast dazu empfehlen, Wind of Change, da geht es um die Frage, ob die berühmte Ballade von den Scorpions, ob die vom CIA komponiert wurde, eben als kulturelles Zersetzungsstück gegen den Osten gerichtet und gegen die Sowjetunion. Klingt total absurd. Nach ungefähr anderthalb Folgen von Wind of Change denkt man dann immer, oh, könnte wirklich sein. Und dann, ja, will ich euch jetzt nicht spoilern, wie das weitergeht. Das dockt inhaltlich an Klang der Macht an und ist aber dann vielleicht vom Storytelling her nochmal ein Regal oben drüber. Also diese beiden Podcasts möchte ich euch empfehlen. Und dann hoffe ich einfach, dass diese Sendung euch Freude gemacht hat, dass ihr gut durch die Woche kommt, dass ihr dem Rasenfunk gewogen bleibt. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Feedback könnt ihr unter mitmachen.rasenfunk.de loswerden. Und in den sozialen Netzwerken, ja nicht ganz eurer Wahl, auf Twitter und Facebook sind wir jetzt nicht mehr aktiv. Die Gründe dafür liegen eigentlich relativ auf der Hand. Und wir haben sie auch geschrieben auf den Netzwerken dort. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und Herr Baum, wie sieht der Abend heute noch bei Ihnen und der Mannschaft aus? Ich habe gesehen, es gab schon ein Tragelbier in der Kabine.
Eine was?
Tragelbier. Ein Kastenbier, Kiste, bayerisch Tragel.
Ja. Ich habe kein Bier gesehen, aber...
Nein, ich meine den Herrn Baum.
Ach so, bei euch, Entschuldigung.
Bei uns war ein Riegel.
Unsere Kabine, das ist...
Das hätte mich sehr überrascht, wenn Sie nach Niederlagen Bier trinken.
Nein, so tief sind wir noch nicht. Dass wir jetzt Bier brauchen in der Kabine. Nein,